Willkommen bei Tragisch aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tränkisch aber geil, dem Super-Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der ebenfalls geilen und tragischen Barbie-Breakout. So, es sind schon wieder 2 Wochen rum, ich war im Urlaub, habe mich ein bisschen erholt an der Ostseeküste, das war sehr schön und jetzt sind wir wieder hier und machen weiter in alter Qualität. Ich habe heute einen wahnsinnig aufregenden Gast, nämlich tatsächlich die wunderbare Nikita Thompson. Zu Nikita sage ich gleich noch ein paar Takte. Ich muss vorher noch eine Sache loswerden. Und zwar ist eine Initiative an mich herangetreten und hat um Unterstützung gebeten. Und das will ich gerne tun, denn es dreht sich um etwas Wichtiges. Wir alle wissen hoffentlich, dass der Artikel 3 unseres Grundgesetzes lautet, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen wegen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Was hier explizit nicht erwähnt ist, ist ein Schutz für queere Menschen. Also wegen geschlechtlicher Identität oder Sexualität wird da nicht erwähnt. Das soll sich ändern, bitte. Und deswegen hat sich die Internet-Aktivisten-Plattform All Out zusammengetan mit My Postcard und zusammen haben sie die Initiative Grundgesetz für alle ins Leben gerufen. Das funktioniert so, My Postcard hat 10.000 Postkarten kostenfrei zur Verfügung gestellt, mit der sich UnterstützerInnen an der Kampagne beteiligen können. So, das Ganze läuft bis Ende November, Anfang Dezember. Und ihr könnt von zu Hause aus ganz einfach entweder mit der App oder über einen Online-Link, den ich in die Shownotes packe, diese Postkarten signieren quasi online. Die haben vorgefertigten Text drauf, ihr müsst wirklich nicht viel machen. Es gibt, glaube ich, 3 Designs, glaube ich, zur Auswahl, ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt auch den Text ergänzen, wenn ihr das wollt, müsst ihr aber nicht. Dann wird das gesammelt, ihr schickt das quasi nur los online, es kostet euch keinen Cent. Die werden dann gesammelt von All Out und dann den Mitgliedern des Bundestags überreicht. So, quasi wie eine Petition, muss man sich das vorstellen. Ne? Die Links dazu packe ich in die Shownotes. Es ist ein gutes Anliegen, da ein bisschen Druck zu machen, kann auf gar keinen Fall schaden. Und ja, ne, gute Sache. So, jetzt kommen wir zu Nikita. Ich muss die wahrscheinlich keinem von euch vorstellen, davon gehe ich mal aus. Falls doch, mache ich es kurz. Nikita ist den meisten bekannt als Choreografin, als Tänzerin, als Runway-Coach bei Germany's Next Topmodel, als Jurymitglied in Castingshows. Sie hat eine eigene Agentur, NT Agency heißt die, wo sie TänzerInnen vermittelt an Menschen, die solche suchen. Und auch da macht sie einen super geilen Job. Sie ist eine Bosslady auf jeden Fall. Und Nikita hat gerade ein Buch geschrieben. Über das Buch spreche ich gleich noch in einem Text, den ich vorher eingesprochen habe, bevor ich das Gespräch aufgenommen habe und Nikita vorgespielt habe als Einstieg. Deswegen werde ich das jetzt nicht alles wiederholen. So viel sei gesagt, das Gespräch ist super geil geworden. Ich bin wahnsinnig glücklich. Es sind ganz schön viele Tränen geflossen. Es war sehr emotional. Wir haben natürlich auch gelacht, weil wir halt wir sind. Ja, es ist eine super Folge. Ich bin wahnsinnig stolz, dass Nikita mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat, dass sie bei mir war. Ich bin sicher, die gefällt euch auch, die Folge. Und wie immer sind die Shownotes wichtig. Da steht viel drin. Wir packen viele Pakete heute aus und einiges muss man vielleicht mal nachlesen, um es zu glauben. But it's true. So. Und mit diesen kryptischen Worten verabschiede ich mich. Bis in 2 Wochen, ihr Süßen. Und jetzt viel Spaß mit Nikita und mir. Bis dann. Mein Gast diese Woche ist die großartige, wunderschöne, fantastische Nikita Thompson. Ich kann es selber eigentlich nicht so richtig fassen, dass sie kommt, dass sie mir diese Ehre erweist. Bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt und ich freue mich wahnsinnig. Nikita kenne ich über Umwege, über Ecken schon eine ganze Weile, aber so richtig zusammengesetzt haben wir uns noch nicht. Das wird heute eine Premiere. Und ich habe mir natürlich in Vorbereitung, Nikita hat gerade ihre Autobiografie rausgebracht. Schwarz auf Weiß heißt das Buch. Trau dich zu träumen, schaff das Unmögliche. Erschienen im Heine Verlag. Und ich habe das natürlich in der Vorbereitung gelesen und mir 100 Notizen gemacht. Und ich finde, Also A, ist es natürlich ein wahnsinnig spannendes Buch, weil es die Geschichte einer schwarzen, einer jungen schwarzen Frau in Deutschland erzählt. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist die Ehrlichkeit, mit der sie bereit ist, über ihr Leben zu schreiben, mit der sie auch bereit ist, weiß Deutschland ein bisschen zu erziehen und uns die Augen zu öffnen darüber, wie es ist, als schwarze Frau in Deutschland zu leben und groß zu werden, mit wie viel Alltagsrassismus sie tatsächlich zu kämpfen hatte und immer noch zu kämpfen hat, wie viel Police Brutality sie und ihre Familie auch ausgesetzt war. Das ist eine horrible, schlimme Szene, die sie da beschreibt. Sie schreibt über Familie, über Wahlfamilie, über eine Patchwork-Familie, in der sie groß geworden ist. Sie kommt aus England und ist dann quasi halb adoptiert worden von einer deutschen Familie, hatte also zwei Zuhause quasi. Sie schreibt über sehr eindrücklich und offen und toll über eine Missbrauchsbeziehung, in der sie gefangen war eine Weile. Und es ist ja nicht üblich, dass Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen, wie Nikita das tut und mit so einem positiven, eigentlich leichten Image in der Öffentlichkeit stehen, als Powerfrau, als Frau, die Dinge erledigt, die gut gelaunt ist, die Leute mitreißen kann, dass solche Menschen bereit sind, sich hinter die Kulisse gucken zu lassen. Weil, ne, das ist potenziell, gefährdet das auch den Job vielleicht, wenn die Leute einen nicht mehr so sehen können als die Leichte, die die, ne, die Leute mitreißt und immer gute Laune hat, sondern plötzlich ist da eine andere Ebene. Und das erfordert eine ganze Menge Mut, finde ich, dass sich zu trauen und zu sagen, nö, aber es gibt mehr von mir als das und das sollt ihr auch wissen. Und sie hat damit sicherlich, ganz sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass Leute in Deutschland, weiße Menschen in Deutschland, auch mal einen Eindruck davon bekommen, dass es eben nicht nur in Amerika so schlimm ist und eben nicht nur in anderen Ländern so schlimm ist, sondern bei uns ganz genauso scheiße ist wie in vielen anderen Ländern auch und vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, weil die schwarze Population hier einfach kleiner ist und ne, die Community, der Sense of Community nicht so da ist und der Zusammenschluss, der Schulterschluss vielleicht nicht so stattfindet. Ein wunderbares Buch, ich empfehle es jedem. Ich packe den Link dazu in die Shownotes, ihr könnt es auf jeden Fall kaufen und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Nikita. So, los geht's. Hallo, mein Schatz.
Wow. Ja, wow, es ist immer ein bisschen, es ist wunderschön von sich zu hören, von einer anderen Person. Danke.
Ich danke dir tatsächlich, also A fürs Kommen natürlich, aber das weißt du, aber auch wirklich sehr für das Buch. Ich bin ja, wie du weißt, lange mit Barbara schon unterwegs und Rassismus war schon immer natürlich auch ein Thema für mich. Aber ich bin auch durch den Umgang mit Barbara natürlich auch im Showbusiness oft mit so Situationen konfrontiert worden, wo ich dachte, können wir hier mal bitte kurz anhalten oder am Flughafen oder.
Flughafen, ne?
Immer am Flughafen. Mhm. Und ich hatte oft die Situation, dass wenn ich das Leuten erklärt habe und davon erzählt habe, in Deutschland, weißen Menschen in Deutschland erzählt habe, dass sie das nicht so richtig glauben wollten.
Nein.
Und Barbara erzählt davon ja auch ab und zu mal in Talkshows oder so, aber dass du dich getraut hast, das Buch so zu schreiben, wie du es geschrieben hast. Hattest du Sorge, dass dir das übel genommen wird von den Leuten in Deutschland?
Nee, ich hatte überhaupt gar keine Sorge, weil ich war tatsächlich im Delirium. Ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich vor 5 Jahren das Buch geschrieben hätte, hätte ich das mit Samtpfötchen gemacht. Hm. Meine Art ist sowieso Samtpfötchen tatsächlich, weil ich ja in einer weißen Gesellschaft aufgewachsen bin und einfach weiß, mich zu benehmen, in Anführungsstrichen heißt. Ich weiß auch dann, wie ich was formuliere, um vorsichtig Dinge anzusprechen. Also das habe ich einfach gelernt. Hm. Aber zum Glück war Black Lives Matter und ich habe so gelitten, dass das Einzige war, wo ich mich retten konnte, in dem Sinne ein Tagebuch zu schreiben. Ist ja ein Tagebuch. Hm. Ja, für mich, ich, ja, Autorin, oh Mensch, hört sich das intellektuell an und überhaupt ist das, jetzt werde ich ernst genommen und kaufe mir nächste Woche die Brille. Nee, das ist mir alles scheißegal, weil ich bin ja da, wo ich bin, 100%, weil ich authentisch bin. Hm. Das ist mir bewusst, das ist mir total bewusst und für mich war es ein Hilfeschrei auch, ne? Hm. Es ist nicht nur, oh, ich möchte euch entertainen, darum ging es gar nicht. Hm. Es ging auch nicht um den Bestseller. Es ging darum, natürlich viele Menschen zu erreichen. Aber es ging in erster Linie darum, dass ich anderen helfe, die dasselbe durchmachen oder noch viel schlimmere Dinge als ich erfahren, weil ich gehöre zu den Privilegierten tatsächlich.
Ich empfinde das auch so, auch beim Schreiben, also ich habe das Buch ja zweimal geschrieben, ne? Ich habe es ja einmal 2012 veröffentlicht und das war so halbgar und habe es dann ja nochmal komplett neu geschrieben, eigentlich vor 2 Jahren, glaube ich.
Wow.
Und habe da eben auch, Dicky, muss das sein?
Hör mal, der will ja nur kuscheln, ja, jetzt. Ja,
schlimm. Hab da eben auch die Katze, Entschuldigung, ihr kennt das schon.
Aua. Das ist so krass, wie richtig Aufmerksamkeit erhaschen.
Ja, er ist echt aufdringlich. I'm not kidding. Hab da eben auch, ich nenne es Method Writing oder Therapeutic Writing oder so, also das wirklich den Schmerz auch aufzumachen, die alten Wunden auch nochmal aufzumachen, ja, da reinzugucken und das zu Papier zu bringen, in der Hoffnung auch, also A, heilt es, die Sachen nochmal aufzumachen und reinzugucken, ja, tatsächlich, die nochmal auszusäubern, die Wunden.
Genau, ist ja wie beim Stauben, es wird ja immer wieder staubig.
Ja, und es hilft aber auch, und das habe ich, also die Bestätigung kriege ich ja immer wieder, eben dadurch, dass man Leute erreicht, die das vorher noch nie gelesen haben oder die, also A, hilft es Leuten zu verstehen, die damit nichts zu tun haben, aber vor allem hilft es Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind und sonst keine Stimme finden da draußen. Leute, genau, die ihnen das nahe bringen, dass sie damit nicht alleine sind.
Genau, Verbündete schaffen.
Ja.
Und das ist ja sowieso unsere Gesellschaft, wir haben ja gelernt, was in der Familie passiert, bleibt in der Familie.
Mhm.
Das haben wir gelernt und alles, was man so hergibt, ist, da bist du angreifbar.
Mhm.
Tatsächlich sind wir sowieso angreifbar als Mensch. Es ist total egal, ob ich jetzt das sage oder nicht. Wenn ich zu mir selber stehe als Mensch, bist du angreifbar. Wenn ich aber so tue, als würde ich immer mit dem Schwarm mitschwimmen und würde dazugehören, obwohl ich vielleicht schlecht behandelt werde oder eine Vergewaltigung durchmachen musste, ob es jetzt körperlich ist oder psychisch, das ist eine Vergewaltigung und ich sage nichts und schwimme mit, heißt es doch nicht, dass es mir besser geht. Nee. Es geht aber, diesen Egoismus brauchen wir, dass wir sagen, ich bin egoistisch, ja, weil ich spreche darüber, denn auch in den Talkshows merke ich ja oder in den Interviews, die ich habe, dann ist es so ganz klar, dass man immer so schockiert tut und so und so wirklich und oh Mensch, also aber jetzt bist du angekommen, ne? Hast du geschafft? Wie angekommen und geschafft? Was ist das überhaupt? Mhm. Ich verstehe das gar nicht. Angekommen und geschafft, ich glaube, das kann überhaupt gar kein Mensch von sich sagen. Du kannst immer auslernen, sogar im Tanz, das hört nie auf. Mhm. Wenn du Tänzer bist, kannst du immer weiter lernen. Was heißt denn angekommen? Ich kann zufriedener werden als Mensch. Ich kann sagen, ich fühle mich in meiner Haut besser. Vielleicht können es manche nie sagen. Das heißt aber nicht, dass sie versagt haben als Mensch, als individueller Mensch. Es geht mir darum, auf jeden Fall die Wahrheit, meine Wahrheit zu sprechen.
Mhm.
Und ich habe auch in letzter Zeit, wo ich das dann geschrieben habe, dass dann Menschen das natürlich sehen, weil ich habe ja ein Büro und da sind die Bücher ausgestellt und meine Mädels, die waren dann so frech, wir hatten dann so ein riesen Plakat von mir und das haben sie ins Fenster gestellt. Ich so, oh, das ist aber ein bisschen viel jetzt hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel für die Nachbarn, ne? Also ich habe gar nicht gedacht, Mensch, ist das hässlich, sondern ich habe gedacht, das ist ein bisschen viel, kommt wie so ein Angeber. Da merkst du dann auch, ne? Was soll das? Und die so, wir müssen noch Werbung machen fürs Buch. Also hallo, wir sitzen hier, also los. Und dann, dass dann auch so Nachbarn dann so das Gespräch ersuchen und dann sagen, aber es ist, in Berlin passiert doch sowas nicht. Ich bin Akademiker.
Ich musste echt schmunzeln in dem Buch, als du beschrieben hast, was dir in Charlottenburg passiert ist und dass du da weggezogen bist, auch deswegen.
Ja.
Und dann ein weißer Freund dir gesagt hat, also mir ist das nie passiert in Charlottenburg. Ich habe hier gar keine Probleme, wo ich auch denke, hi.
Ja, und auch jemand, der total outgoing ist, den alle total entertaining finden, der auch in der Branche ist, der dann so, das war ja ein Fronten, der ist mir ja eigentlich dumm gekommen.
Ja.
Ja, und das wusste er auch.
Ja.
Und ich habe auch gar nicht, weil normalerweise bin ich ein Typ, der dann sagt so und so und ich war so, weißt du was, es war so dumm, dass ich dachte, mit dir werde ich einfach nicht mehr reden.
Right.
Und wenn, dann ist es ein Hallo und Tschüss.
Right.
Und er weiß es auch. Und die Partnerin weiß es auch, weil es ist einfach so plump.
Ja.
Aber auf einen Job für seinen Good Course kann ich vorbeikommen, wisst ihr? Das ist in Ordnung.
Sure.
Ne? Wow, habe ich mir gedacht. Weil er Alt-Berliner ist, weißt du, auch noch. Right. Das ist das Allergeilste.
Ja, ja, ja.
Das war einfach
plump. Plump und doof.
Mhm.
Aber die Reaktionen sind auf das Buch bis jetzt wahrscheinlich super, ne?
Ja, also sind sehr, sehr gut. Ich meine, ja. Menschen sind ja unterschiedlich. Das heißt, also ich habe jetzt gestern eine Rezension gelesen, da standen 37 Rezensionen und dann habe ich aber nur 6 gesehen. Ich wusste nicht, wo man richtig hinklicken muss, muss ich nochmal gucken. Und dann fand ich das so interessant und es hat, weil manchmal tut mir in Sachen einfach weh, wenn Leute das sagen. Und da habe ich so gedacht, oh, krass, das tut mir gar nicht weh, weil dann haben die so geschrieben, ey, krass, so ehrlich und hat sich gelohnt, Kommentare. Und natürlich ist es schön, wenn man Komplimente kriegt. Und eine Person hat geschrieben, also das hätte ja auch ein TikToker schreiben können, aber sowas Dummes aber auch. Also hohl, also so richtig. Und das war so interessant, weil mein Buch heißt Schwarz auf Weiß. Da gibt's keine Grauzone oft bei uns Menschen. Und das fand ich richtig cool, weil ich gemerkt habe, guck mal, es ist einfach, was es ist, Niki. Du brauchst dir echt keine Sorgen machen.
Null.
Und nicht zu viel über andere Meinungen. Klar, es ist schön, wenn ich krieg Komplimente, das freut, er freut mich und es kann auch den Tag versüßen. Aber auch das muss man entlernen. Weil, und jetzt?
Ja, eben, erstmal und jetzt, zweitens.
Es ist eine Meinung, jeder hat eine Meinung.
Eben.
Auch ein Hund hat eine Meinung, eine Katze, nur weil sie es uns nicht mitteilen können.
Ne, also gerade so eine stärkeren Reaktionen sind ja immer mehr ein Ausdruck über das, was dieser Mensch, wie der so drauf ist, als dass es wirklich was mit dir zu tun hat. Ne? Das ist ja auch nur so eine Jerk-Reaction. Ja, literally.
Literally, ja. Und es ist okay. Und es ist auch okay.
Ja.
Weil ich wusste ja, wie viel Mühe und wie viel Herzblut und wie viel. Das ist ja mein Leben tatsächlich. Und würde ich alles über mein Leben schreiben, hätte auch diese Person wahrscheinlich einfach nur gesagt, das kann doch gar nicht sein. In Berlin wird man nicht angespuckt.
Ja, das, aber es ist halt auch, wir haben halt wirklich, ich meine, ich bin jetzt 43, wir haben in der Schule nichts über deutschen Kolonialismus gelernt.
Nein.
Fact. Natürlich. Also ich meine, wir Deutschen sind immer wahnsinnig stolz darauf, wie wir unsere Nazi-Vergangenheit aufarbeiten in der Schule.
Aber auch ohne Romas, ohne Zintis, ohne Menschen mit Behinderungen, ohne mit allem, ne? Das ist so. Nur eine Gruppe, nennen wir.
Ja, hauptsächlich. Ah, ja. Und die Kommunisten.
Genau. Ja. Genau, aber dass Schwarze überhaupt da waren in den Jahren.
Auch die Gays und die Queers und so,
Die werden gar nicht benannt.
Nee, und auch, wir wurden ja aus dem, my Ancestors quasi, die queeren Menschen, wurden ja aus dem KZ, als alle anderen befreit wurden, ja wieder direkt zurück in den Knast gesteckt, weil es halt nach wie vor illegal war. So.
Krass, wusste ich nicht.
Für alle, nicht für uns.
Siehst du, wusste ich nicht.
So, und ich glaube, Kolonialismus in Deutschland ist halt ein Thema, das viele, also ich saß irgendwann mal in der Runde und habe das so in den Raum gesagt und habe gesagt, wie viel von uns ist eigentlich bewusst, dass wir Deutsche eine Kolonialgeschichte haben? Und also, was? Nö, muss ich mal googeln. Also das ist ein Thema,
das habe ich auch. Also wenn ich zu meiner Familie, zu meiner Deutschen gehe und wir sitzen dann am einer Tafel und essen lecker Waffel mit Sahne und Kirschen und dann die Nachbarn, die mir dann erzählen,
das nicht.
War nicht so. No? Und dann, ich muss dem Klaus dann erklären, Doch, das war so. Kann ich sogar googeln. Muss ich lange googeln, aber kann ich dir googeln. Ja, aber damals hat man halt auch da Neger gesagt. No? Das ist ganz normal dann. Sag ich, ach so, ja. Und deswegen ist das jetzt in Ordnung?
Eben.
Ist in Ordnung? Vergasen ist in Ordnung, weil die Mehrheitsgesellschaft gesagt hat, ja, wir machen mit, jawohl. Ich glaube, ist doch Quatsch.
Natürlich ist das Quatsch. Aber es ist, also ich glaube, das ist ein blinder Fleck, den wir in Deutschland nach wie vor haben. Auch absolut. Die Völker schauen, die Hagenbecks Tierpark und so, ne? Dieser ganze Mist.
Und es ist auch so krass, nur Hagenbecks Menschen waren alle.
Ausgestellt worden.
Alle sind. Waren das.
Sure. Mhm. Aber ja, und auch nicht nur in Deutschland, auch Frankreich und so. Ich habe gerade
was gelesen war ganz
über
groß.
Über einen Fußballer, dessen Großvater, glaube ich, in so einer Kannibalenshow ausgestellt wurde. Aber
Kannibalenshow.
Vorspielung falscher Tatsachen. Die haben sie nach Frankreich gelockt mit irgendwelchen Versprechen.
Genau, habe ich
und
gelesen.
Und kamen dann an und dann wurden sie quasi kostümiert und mussten laut schreien im Zoo.
Und es waren ja oft auch so. Adelige. Absolut. Tatsächlich, um die zu schwächen. Und nackt hinstellen, den Popo angucken. Und dementsprechend fällt mir dann immer auf, weil ich ja ganz dunkel bin, wie man mich immer schon dargestellt hat, als ich finde Sex so toll, 10 Jahre, 11. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die reden. Ne? Wie der weiße Mann dann mich exotisiert hat. Und ich will doch immer nur Sex und ich bin sexsüchtig. Vielleicht bist du es, vielleicht hörst du dich sprechen. Und wenn ich mir dann überlege, ich hätte im Zoo gestanden, ich hatte ja nichts zu sagen, die hatten nichts zu sagen. Es waren ja die Wilden. Ich habe ja noch Poster und alles, habe ich mir alles ausgedruckt, um das bildlich vor Augen zu haben, wie man Menschen anfassen durfte, Kinder anfassen durfte.
Im Zoo.
Der Pädophilie, die hat ja da keinen Halt gemacht. Ne? Und das vergessen wir. Und das sind auch Dinge, die weitergeführt werden, ne? Wenn wir dann weitergehen in Institutionen, wo das heute noch so ist, wo kleine Kinder keine Chance haben. Weil wir die so anbeten. Das ist bis heute so. Ein Tabuthema. Aber warum ist es ein Tabuthema? Weil man tut doch Unrecht. Ja, es ist krass. Ich meine, und dann kam noch der Zirkus dazu. Also erstmal war es ja die Ausstellung im Zoo. Und dann hat man verstanden, dass man im Zoo, im Zirkus noch mehr Geld verdient. Und dann hat man uns auch neben Affen gestellt oder neben Gorilla, was auch immer. Und wenn man sich auch so Filme anguckt von Fußballern, da gibt's ja auch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auf Prime, Amazon Prime, ganz toll, habe ich mir angeschaut, wie die Fußballer die deutschen Schwarzen erzählen, mit den Affengeräuschen, ganz extrem, bei mir auch, bei mir auch. Und auch von Männern, die gay sind oder so, ne? Wo man dann so denkt, hä, du sitzt im Glashaus?
Oh, absolut.
Und du machst jetzt gerade das?
Freund von mir,
also sag mal ganz kurz, hast du das gerade gemacht?
Ja. Einer meiner besten Freunde, Tim Kruger, hat er hat seine eigene Pornofirma und ist der Darsteller und das Gesicht der Firma. Und der kriegt jedes Mal, wenn er mit schwarzen Menschen dreht, kriegt er danach haufenweise Kündigungen, dass Leute ihr Abo kündigen und ihm ganz hässliche E-Mails schicken. Ja. Das sind fast immer Amerikaner, muss man dazu sagen.
Natürlich.
Dass das ja nicht geht und so. Also ich will es jetzt hier gar nicht wiedergeben, weil es so eklig ist. Ja. Aber ja.
Genau.
Wo also, du echt denkst, so, really, people? Und ne,
sitzen also selber im Glashaus.
Also all diese Dinge, eben, also dass ich von meiner eigenen Community oft entsetzt bin, ja, da müssen
Menschen halt, Menschen.
Ja, wir sollten es halt besser wissen. Ne? Wenn du Othering erfährst, solltest du anderen Leuten, die geothert werden,
denkt man aber nur.
Offener gegenüber sein.
Denkt man aber nur. Dann hätte der Krieg ja gestern aufgehört.
Right. Wenn ihr zu Hause diese Sachen jetzt hört und euch denkt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht stimmen, ich packe Links zu all diesen Dingen in die Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken und euch mal selber überzeugen. Es sind Realitäten, die existieren und für all diese Dinge gibt es Beweise. Wir saugen uns das jetzt nicht aus den Fingern. Mm-mm. Aber ja.
Dankeschön, das ist ja toll, dass du es machst.
No, of course, immer.
Okay.
Und es ist ein blinder Fleck in der deutschen Geschichte für viele Menschen. Und ich glaube, das erklärt auch die oft entnervten Reaktionen.
Und Ignoranten.
Ja, ignorant sowieso, aber auch dieses Entnervte. Müssen wir das jetzt auch noch? Muss ich jetzt nochmal den Teppich
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen darf. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich sagen darf.
Ich darf die Geschichte nicht erzählen, nur so viel. Eine gemeinsame Freundin von uns saß an einem Tisch in einem Berliner Restaurant mit zwei Schauspielerinnen, Mutter und Tochter, die wirklich in Tränen aufgelöst waren darüber, dass man jetzt gar nichts mehr sagen darf.
Gar nichts.
Sie machen es einem so schwer.
Und ja, echt so, das Leben ist wirklich schwer.
Ja, Small Violin, die kleinste Violine der Welt, das Mitleid ist gerade auf meinem Daumen.
So. Ist das geil, die kleinste Violine
der Welt? Jesus fucking Christ.
Wahnsinn, ne? Aber wir leben alle in unserer Blase, gell?
Ja, so. Das mal vorausgeschickt.
Intro.
Genau, hi. Ich bin ja immer, also ich arbeite gerne im Podcast so, dass ich beim Leben, ich erzähle mir das Leben ein bisschen nach mit dir und würde gerne auch so durch die Stationen des Buches schreiten.
Sehr gerne.
Und da fangen wir natürlich am Anfang an. Du bist in Birmingham geworden, ist das richtig?
Richtig, Birmingham.
Okay.
1980,
du bist, okay.
41.
Dicky, lass, geht da.
I break together, pass auf dein Wasser auf.
So, das machen wir mal da hoch. Ja, jetzt musst du nicht zum...
Du Ach bist so, und die Tastatur?
Ja, ja, da tritt man dann aus Versehen drauf und dann ist der Podcast angehalten, dann muss man dann nochmal von vorne an, also, oder noch, man verliert ein Stück und so, das hatten wir alles schon. Diese Katze macht mich wahnsinnig. Aber es wird nie langweilig.
Nein.
So, in Birmingham geboren. Mutter ist Engländerin, Vater in Jamaika geboren.
Richtig.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, du hattest einen Bruder, ne?
Zwei.
Da schon zwei?
Nee, damals hatte ich nur einen.
Genau. Und
47 ist der, 47 Jahre.
Du hörst jetzt auf, Dicky. Und deine Mama war Manneka, also Model,
richtig,
und war wahnsinnig viel unterwegs, ist viel gereist und hatte euch immer mit dabei quasi, ne?
Nur mich.
Nur dich, okay.
Der Älteste ist bei der Oma groß geworden.
Okay. Aber das heißt, du warst viel unterwegs, das war wahrscheinlich auch ganz cool damals.
Das war super, ne? Deswegen super. Bin ich, glaube ich, so, wie ich auch bin. Ich war dann natürlich, hatte ich nicht so eine Angst.
Right.
Sondern ich war neugierig.
Right. Und wenn man das liest, euer Leben zu Hause, also Mama hat hart gearbeitet, aber wenn du dann irgendwie, wenn ihr zu Hause wart, zusammen, dann, das liest sich mega, ne? Also dieses Echt? Zusammen tanzen, Musik anmachen, ja. Geil kochen, Zeit miteinander verbringen, einmal durchdrehen, einmal richtig aufdrehen irgendwie.
Total.
Das
war ihr so wichtig.
Ja.
Weil sie hatte so wenig Zeit, ne? Alleinstehende Frau. Und dann kam ja mein dritter Bruder, das heißt, sie waren dann zu zweit zu Hause. Mein Ältester, wie gesagt, ist bei der Oma groß geworden. Tatsächlich hat sie sehr früh das Kind bekommen. Also mein Bruder ist 47, ich bin 40. Und bei uns ist es oft in der Tradition so, also in Jamaika, meine Oma ist ja auch Jamaikanerin, also wirklich in Jamaika geboren, dass der Älteste, gerade wenn es ein Junge ist, bei der Oma bleibt. Also auch wenn man, weil die Oma darf nicht allein sein. Das gibt's nicht. Das macht man nicht.
Okay.
Und die fordern das auch ein. Also meine Mutter wollte das nicht. Das habe ich schon gespürt. Aber das gehörte sich so. Und somit war so ruhig die Omi. War auch sehr streng.
Gotcha.
Und das Kochen, dass eine Frau zu kochen hat, das hat meine Mama immer gelernt. Und dass du den Mann zu beglücken hast, hat meine Mama auch gelernt. Die kommt aus der Generation. Und in England, die schwarzen Frauen, die wurden alle Krankenschwestern. Was anderes war nicht vorbestimmt. Und da war die schon Rebellin, dass sie gemodelt hat. Das war eigentlich so ein No-Go für meine Omi, weil sie auch gesagt hat, was ist das für eine Szene? Gefällt dir nicht, da geht es ja nur ums Äußerliche. Und eigentlich mögen die uns doch gar nicht. Warum wollen die dich denn? Ne? Sehr skeptische Frau. Zu Recht.
Zu Recht eben.
Ja. Hat sie nicht anders kennengelernt, weil sie ist ja als Arbeiterin nach Jamaica, nach England, so wie die Türken und die Italiener hier Gastarbeiter waren, war sie ja auch nur Gastarbeiterin in England und hat sich eine Familie aufgebaut.
Und dann kam der dritte Junge, ne, das dritte Kind kam und ich glaube, dann hat sie gemerkt, okay, ich muss jetzt so viel Geld verdienen, um all diese Mäuler zu stopfen. Ich müsste jetzt so viel arbeiten, ich habe eigentlich kaum noch Zeit für meine Kinder, es wird jetzt echt super stretchy. Und dann kam durch einen Zufall, glaube ich, diese deutsche Familie in euer
Leben. Genau,
ne?
Sie war im Jugendzentrum. Meine Mama hat im Jugendzentrum gekocht, um sich noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann kam eine deutsche Gruppe, alles so Hippies. So, we love Bob Marley, we love Bob Marley. Get up, stand up. So war ihr Ding, das fanden die alle toll. Auch wenn jetzt kein Zusammenhang, die haben auch den Text meistens nicht verstanden, das merke ich jetzt, ja, ne? aber die haben sich gut verstanden. Meine Mutter wollte irgendwie weg von ihrer Mutter. Die wollte die Welt kennenlernen. Und dann hat sie sich befreundet mit zwei Geschwistern. Und ich habe das Gefühl, sie war auch ein bisschen verknallt in jemanden, einen Deutschen. Kriege ich nicht so richtig raus, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, was das so angeht, weil ich ja auch die beiden Seiten immer höre. Und dann ist sie nach Deutschland gekommen, zu Besuch. Ich glaube, erst ohne mich. Und dann mit mir unterm Arm. Und dann haben die ihr Ding gemacht. Ich meine, es sind immer Erzählungen, ne? Ich kann mich nicht erinnern, weil ich war erst zwei, das erste Mal, wo sie da war. Dann war ich vier und dann wohl sechs. Und wenn die Mädels auf die Piste gegangen sind, also in den Club, dann irgendwann haben die Geschwister, also meine jetzigen Geschwister, meine deutschen Geschwister, damals nur befreundet meiner Mutter, haben dann gesagt, Pauline, so heißt meine Mama, Pauline, you have to get to know my family. Ja, muss die Familie mal kennenlernen, weil die können ja bestimmt babysitten. Die brauchten irgendwie jemanden, wo die Nikita jetzt auch mal kurz eine Obhut gegeben wird. Und dann war das auch so. Und am Anfang, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so ein ganz gutes Gespür als Mensch und das heißt auch als Kind. Das erste Treffen war wohl ganz furchtbar. Ich war bei der Familie und alle waren ja dabei. Meine Mutter war ja dabei. Und ich habe wohl die teuersten Gläser, die standen so irgendwo da. Und ich habe die angeguckt und die hat gesagt, nein, wie man es so macht beim Hund auch. Oder machen wir bei Kindern. Wir sind ja unmöglich, ne? Wir sind ja unmöglich. Machen wir bei Kindern. Nein, weil man schon sehen kann, oh oh, die hat gerade was vor.
Ja.
Wo ich das. Und dann habe ich geguckt und habe die Gläser alle umgekippt. Wo ich mir denke, ey, warum hast du das gemacht? Das macht man doch nun wirklich nicht. Also ich frage mich heute, warum hast du das getan?
Intuition, Babes. Ich sag's dir, Intuition.
Und Spaß.
Also ich will nichts Böses sagen über die Eltern.
Intuition.
Aber
ich hatte irgendwie schon gecheckt hier, bevor die gecheckt haben, was die vorhaben.
Ja.
Und dann hat die gesagt, also das Kind brauchen wir uns nicht mehr unter die Augen kommen, hat meine Mama damals gesagt, die noch nicht meine Mutter war. Und tatsächlich hat sie dann irgendwie eine Woche später gebabysittet und fand mich großartig. Und ich hatte es, im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass meine Mutter sich als erstes verliebt hat, also die deutsche Frau hat sich in mich verliebt. Und mein deutscher Vater ist sehr, sehr reserviert sowieso, ruhiger Mann, hat sich das angeguckt vom Weiten. Und das war dann so, kam immer nach und nach. Und irgendwann haben wir in dem gleichen Haus gelebt. Ich denke, wir hatten keine Wohnung und dann oben wurde was frei und haben wir da gelebt. Und meine Mutter hat dann angefangen sogar zu putzen. Das heißt, die hat dann unten geputzt. Und oftmals ist es ja so, dass wir oft nicht merken, wie privilegiert wir sind. Also, dass wir jetzt heutzutage sagen, ja, ich bin so dankbar. Für was sind wir dankbar? Wir müssen ja schon anfangen, dass wir überhaupt irgendwie was zu essen haben. Eigentlich müssen wir dankbar sein, dass halt Wasser läuft. Ne? Aber das erwähnen wir ja gar nicht so, weil das so normal ist. Es läuft einfach, das Wasser. Wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, dann läuft das. Warm, kalt, egal. Und diese Dinge, wie White Privilege, dass das jetzt einen Namen hat, gab es ja früher nicht, das Wort. Das weiß ein weißer Mensch. Intuitiv weiß er das, weil er das gelernt hat. Wenn du in der Mehrzahl bist, weißt du, dass du stärker bist. Das weiß ich. Ne? wenn da 30 Typen stehen, da stehen zwei Frauen, weiß der Mann, ich bin in der Mehrzahl. Hm. Der Mann weiß auch zu Hause, ich bin stärker als die Frau. Meist. Hm. Ja, andersrum gibt es auch die Tyranninnen.
Sure.
Aber man weiß Dinge. Und meine deutsche Mutter, die wusste sehr wohl, dass ihr Leben anders ausschaut als meine Mutti.
Hm.
Ja. Und irgendwann war es dann so, dass meine Mama die Schnauze voll hatte, würde ich jetzt einfach mal so sagen, auch wenn sie mir das so nicht sagt. Und ist wieder nach England zurückgeflogen mit mir. Und wohl 4-5 Monate später kam die deutsche Familie, ohne die Geschwister, ohne ihre Freunde, und wollten schauen, Pauline, how are you doing? Mhm. Und hat sie gesagt, naja, kommt vorbei, könnt ja gucken, wie es mir geht. Und die hat immer super gewohnt und ne, die haben sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt. Ach, die arme, schwarze Frau, die nix hat, aber wir hatten ja eine Wohnung und alles war in dem Sinne schick, ganz normal, ganz zugänglich. Und dann hat aber meine damalige noch nicht Mutti gesagt, wir haben da so eine Idee, warum können wir denn die Kleine nicht adoptieren? Dann hat meine Mutter alle rausgeschmissen.
Also absolut berechtigt auch. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn jemand aus einem anderen Land kommt und sagt, übrigens, wie wäre das, wenn ich euer Kind mitnehme? Hm. Also erstmal.
Ja. Und dann hab ich gesagt, oh, krass, so war das. Und dann hab ich gesagt, that was like that. She was really, really rude. And well, Mr., your father, ich sag ja den Nachnamen nicht, um die zu schützen, einfach auch, das ist ja ein kleines Dorf, ist am nächsten Tag gekommen und ist ein älterer Herr, viele Manieren, und hat dann, hatte kein normales Taschentuch, mein Vater holte dann das Stofftaschentuch raus, was weiß es, und hat gewunken vorm Haus.
Waving the white flag.
Ja, mit der Pfeife im Hals. Und er sagt, Pauline, I'm so sorry. Der kann ja nicht so gut Englisch. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, aber meine Mutter dachte, I always have to laugh when I see him, he's so sweet. Ne? So ein ganz ruhiger Geselle. Ich gesagt, komm rein, ohne Frau dabei, und dachte, es tut mir leid, das war einfach übergriffig. Mhm. Aber wir vermissen sie. Unser Jüngster ist bald aus dem Haus, und ja, wenn wir helfen können, sag uns einfach wie, und vielleicht können wir uns morgen nochmal verabschieden. Und dann haben sie sich verabschiedet am nächsten Tag, und dann hieß es wohl, wie wär's denn, wir haben auch eine andere Idee, wie wär's denn mit Boarding School mäßig? Mhm. Das Wort Boarding School kommt gut in England.
Sure.
Sure. Und sie ist halt immer da, und man nennt Internat, das dann auch Pflege, ne? Internat, man nennt es dann Pflegekind, ne? Hat meine Mutter gesagt, was heißt das? Ja, du bist der Vormund, das heißt, man muss dich immer anrufen, egal was ist, wenn es ins Krankenhaus muss oder wenn irgendwelche wichtigen Entscheidungen anstehen, wirst du immer gefragt, ist klar. Hm, okay, ja, dann gemacht, getan irgendwann, ne, cut the story short, es ist natürlich, wenn man es erzählt, dann erzählt man das ja alles in einer Stunde, in Wirklichkeit sind es natürlich über Jahre hinweg. Und dann wurde ich 6 und mit 7 wurde ich eingeschult, weil ich ein Augustkind bin, und dann war ich in Deutschland, und es war ja so, dass meine Mutter mitgeflogen ist, und ich habe den Käfer von meinem Vater gehört morgens früh. Und denkst so, hä, immer wenn der Käfer angeht, bin ich eigentlich da drin.
Muss man dazu sagen, es hat dir keiner was gesagt von diesem Plan. Didn't know anything.
Ja. Nichts. Also wirklich gar nichts. Ne? Und ich habe das Auto gehört und bin irgendwie einfach sofort rausgelaufen. Als hätte ich gewusst. Aber wenn ich ehrlich bin, es war so, als hätte ich gewusst. Weil die hätten ja auch einkaufen gehen können. Ich hätte ja auch denken können, die gehen jetzt zum Supermarkt. Aber ich habe so einen Aufstand gemacht. Ich habe mich vor das Auto geschmissen und habe mich war wirklich vor das Auto geschmissen. Und meine deutsche Mutter, also meine Erinnerung ist, dass meine deutsche Mutter mich festgehalten hat und die weitergefahren sind. Ich habe keine Erinnerung, ich habe einen Blackout. Ich weiß nicht, ob meine leibliche Mutter noch mit mir gesprochen hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mit mir gesprochen hat, aber es kann auch Telefon gewesen sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was erklärt worden ist. Und wenn ich dieses Thema anspreche, egal in welcher Familie, kriege ich keine Antworten.
Of course. Und ich meine, du hast gerade schon gesagt, die haben kein Englisch gesprochen groß, ne? Du hast kein Deutsch gesprochen zu dem Zeitpunkt, nehme ich an. Das heißt, du bist eigentlich alleingelassen worden ohne eine Erklärung. Mutter war weg und es konnte dir keiner so richtig erklären, was los ist, bis deine Mutter dann wahrscheinlich in England ans Telefon gehen konnte und dann mit dir gesprochen hat.
Ja, yeah, you just going to school. Für mich war es so, ich gehe zur Schule. Und dann dachte ich immer, okay, ich gehe zur Schule. Aber am Wochenende bin ich ja trotzdem nicht in England.
Right. Na, ich bin aber noch bei diesem kleinen Mädchen, das da irgendwie von der Mutter sitzen gelassen wird.
Ja.
Und keiner ist da, um es ihr zu erklären, was da gerade los ist. Und du sitzt da mit deinem Trauma und
Ja.
Bist da erstmal alleine mit.
Ja.
So.
Du bist da alleine mit und dann kommt der Überlebensmodus. Was mir jetzt im Nachhinein natürlich alles so klar wird, weil sonst habe ich immer nur versucht, Erklärung zu finden und alle zu schützen, weil ich ja alle liebe. Ne? Deine Mutter wird als Rabenmutter dargestellt. Ich habe
auch gemerkt, eben, du willst gar nichts auf deine Mutter kommen lassen. Und I respect that. Und ich respektiere auch ihre Entscheidung. Ich kann das nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Mhm. Aber für das kleine Mädchen
ist es trotzdem
ist das alles irrelevant.
Total. Und es ist halt irgendwie so. Ja, ein besseres Leben, tatsächlich. Ich bin auch sehr stark geworden, weil man muss ja stark werden. Ich habe auch, natürlich wollte ich den Deutschen, der deutschen Familie auch unbedingt gefallen, weil stell dir vor, die geben mich jetzt auch weiter weg. Das spürst du als Kind. Du weißt, okay, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann bin ich weg vom Fenster. Du willst ja keinen enttäuschen.
Nee, und es erzeugt natürlich auch eine Unsicherheit, wenn deine eigene Mutter dich wo sitzen lassen kann und dich zurücklassen kann. Everybody else can do it.
Also, es ist so. Ja. Und so ist es ja auch im Leben. Wenn wir ehrlich sind, ist es so im Leben.
Right.
Das ist das echte Leben. Und es wurde mir sehr, sehr früh beigebracht, was das echte Leben ist. Nämlich, du musst selbst überleben. Das ist egal, was ist. Du bist da. Und wenn es dir ganz schlecht geht, rock bottom, dann hast du vielleicht eine Woche oder einen Monat, dann musst du aber weitermachen hier, ne? Weil die Welt bleibt nicht stehen, auch wenn jemand verstirbt.
Ja.
Ist egal.
Ja.
Na? Und das war so mein Überlebensinstinkt. Und irgendwann habe ich ja dann gemerkt, ich kann in Urlaub dahin, in Ferien, meine Haare werden gemacht, krieg meine Zöpfchen, das kannte ja auch kein Mensch. Und das ist einfach ein bisschen, und man traut sich auch nicht zu fragen, das finde ich auch so interessant. Als Kind habe ich ja gar nichts gefragt. Ganz komisch, ich habe gar nichts gefragt, glaube ich. Bin einfach mitgegangen, mit allem. Egal was war, ich bin mitgegangen. Und bis ich dann Teenager wurde und rebellischer wurde, war ich natürlich ein Störfaktor auch, ne? Ich habe ja genervt. Es war ja alles, ich war immer übertrieben.
Too much.
Jede Emotion war zu viel. Ich saß auch da am Wasser, wurde mir gesagt, das ist alles übertrieben. Und eigentlich wurde es immer weggemacht. Aber ich weiß ja, dass ich als Mensch so bin. Und wenn man so eine traumatische Erfahrung hat, ist das ganz normal, dass du viel weinst.
Of course.
Ja.
Of course, absolutely.
Ja.
Dein Vater, in Anführungsstrichen, also der Mister,
ja.
Der ist von der Arbeit zu Hause geblieben, ne? Der hat sich hat den Job aufgegeben.
Ach, der Deutsche, ja.
Der Deutsche.
Ja.
Und ist dann, also damit er bei dir sein kann, das ist richtig.
Ja, und das ist etwas, wo ich jetzt nicht so genau mehr nachvollziehen kann in meinem Kopf, weil ich weiß, dass meine deutsche Mutter, die war total verliebt in mich. Ja, also überall hin mitgenommen, gezeigt, hier ist mein Kind, ich habe das schwarze Kind gerettet, ich bin es. Ne? Weil das ist es ja auch. Ne? Und irgendwo hat sie ja recht.
White Saviorism, yay.
Ja, und irgendwo hat sie auch recht. Ich sag da immer 50-50, ist wichtig zu verstehen, weil die anderen 50 sind trotzdem, du setzt dich nicht mit dem Kind auseinander. Also 10 kleine Negerlein als Kind zu bekommen als Buch ist falsch. Sich nicht mit der traumatischen Situation auseinanderzusetzen, ist falsch.
Dir nicht zuzuhören, wenn du von Mobbing und von Hänseleien erzählst.
Genau.
Und immer zu sagen, ach, stell dich nicht an.
Genau, die sagt falsch. Zwar, stell dich nicht an, aber hintenrum geht sie hin und beschwert sich, weil sonst hätte ich ja nicht so ein Outcome gehabt, dass sich die ganze Schule bei mir entschuldigt. Right. Also irgendwas hat sie ja gemacht.
Right.
Na, das haben wir bis heute noch, dieses Problem. Also das Problem ist heute noch da zwischen uns. Und dass man nicht alles lernen kann, verstehe ich auch. Aber ich bin ja ein Lebewesen. Bin ja kein Hündchen, was nicht reden kann, sondern ich konnte mich ja artikulieren. Ne? Und ich wurde dann beschenkt mit tollen Sachen und habe dann neue Bette gekriegt oder was auch immer. Ganz tolle Sachen, hatte ein tolles Kinderzimmer und verwöhnt und vielleicht auch mehr verwöhnt als die anderen Kinder. Das bezweifle ich heute gar nicht mehr, weil ich merke, wie meine Geschwister heute mit mir sind.
Okay.
Ja, also merke ich, das ist viel Neid.
Ich muss ehrlich sagen, dass mich das ganz schön gerührt hat mit dem Vater, dass ich habe diesen Naomi-Moment im Kopf, dass du Bilder gesammelt hast von Naomi Campbell und er kannte die nicht und hast sie
gezeigt. Meine Mutter sagte, Klaus. Naomi Campbell kennt doch jeder, das ist ein Topmodell.
Ein Topmodell. Aber dass er sich dann zur Aufgabe gemacht hat, alle Bilder von Naomi zu sammeln, die er finden konnte,
alles.
Für dich und die in Ordner gepackt hat und ihr die zusammen angeschaut hat, das fand ich hat mich gerührt, weil es eine sehr schöne väterliche Geste ist.
Total.
So, ne? Ich nehme dich wahr, ich sehe deine Welt, ich sehe auch das, was da fehlt, und ich versuche dir das irgendwie zu geben.
Ja, der hat auch zu mir gesagt, das fand ich so krass, bin ja viel mit dem Auto gefahren, weil ich komme aus dem Dorf und der musste überall hinfahren, um mich irgendwo hinzubringen. Und das war auch mal meine Lernstunde, da konnte ich ja nicht weglaufen, war ja nicht so aufmerksames Kind. Und da hat er mich dann so, hat er mir alles beigebracht, was er nur konnte in der Zeit. Schlauer Mann. Und irgendwie mochte ich Engel und habe dann Engel gesammelt. Die waren in meinem ganzen Zimmer. Und dann hat er gesagt, hör mal, mach da mal die Äuglein zu. Und dann, oh Gott, Papa, mach mal die Äuglein zu. Und dann hat er die Augen zugemacht und dann hat er gesagt, ja, wie sieht denn ein Engel aus? Und dann habe ich gesagt, naja, blonde Haare, weiße Haut, und dann hat er gesagt, hä, aber du bist doch mein Engel. Also du bist mein Engelchen. Mein Engel ist nicht nur weiß, ein Engel kann auch aussehen wie du. Ich habe gesagt, das geht gar nicht. Ich habe gesagt, warum denn? Habe ich noch nie gesehen im Fernsehen. Nee. Ein Engel kann nicht so aussehen. Habe auch keine Kinderbücher, die so. Das ist doch egal.
Wir glauben ja auch, dass Jesus weiß das in Deutschland. Also hi.
Stimmt, der kommt ja aus Antarktis.
Der kommt aus Aachen.
Aachen. Wir haben das Kirchen. Ja, es ist so schön, dass wir nicht mitdenken. Wir nehmen nur auf. Ja. So wie beim Essen, einfach runterschlucken. Nee, es ist Wahnsinn, wie er das so bildlich für mich geschaffen hat, dass ich, und das macht ja viel. Mhm. Weiße Menschen verstehen gar nicht oft, was das mit denen macht, die ganzen Supermänner-Filme. Ne, diese Überheblichkeit zu denken, hör mal, ich kann gleich fliegen. Nee, kannst du nicht. Ist Wahnsinn. Es kommt aus den Filmen. Es kommt aus Disney. Es kommt. Und wir vergessen ja auch, was Disney war, wer das war.
Walt Disney, großer Antisemit. Guten Tag.
Absolut. Ja. Absolut.
Ich finde, also wir reden hier in diesem Podcast viel über, warum Representation wichtig ist. Mhm. Aber ich fand es schön zu lesen, dass dein Papa das damals schon gerafft hat.
Ja.
So, also das ist ja es ist kein männliches Prinzip und es ist auch wirklich kein weiß-deutsches Prinzip, sich so empathisch in jemanden reinfühlen zu können und zu merken, da gibt's was, was nicht stattfindet und vielleicht kann ich diese Lücke ein bisschen füllen.
Wahnsinn,
und die Sache mit dem Engel, ich finde das sehr, sehr schön.
Ja, und dass er dann auch gesagt hat, weil er hat für die Stadt gearbeitet, ich kündige. Ich möchte für das Kind da sein. Wenn die nach Hause kommt, dann wird gekocht, dann kriegt die ihr Nudelauflauf. Ne? Und
mit Käse und Schinken?
Oh, und wie? Ich hab's geliebt.
Ich weiß genau, wie es schmeckt und ich liebe
es. Ich hab wirklich immer, wenn ich von der Schule kam, da war eine Telefonbude, gibt's ja gar nicht mehr. Nee. Eine Telefonbude und dann habe ich immer Geld reingeschmissen. Groschen reingeschmissen. Wie die Sprache sich verändert, was die mir erzählen. So, Groschen reingeschmissen und dann habe ich immer Papa angerufen, weil ich schon so aufgeregt war, was es zu essen gibt. Da habe ich gesagt, Papa, was gibt es zu essen? Hat er gesagt, mit Möhrchen. So, hat mich immer geärgert. Das hat mich immer geärgert. Das war so ein Vater, der hat mich immer geärgert. Mit
Möhrchen.
Ja. Und ich so, Papa, sag doch mal. Ah, natürlich Nudelauflauf. Ich glaube, hat er fünfmal die Woche gemacht, um mir zu gefallen.
Toll. Wir hatten ja eine Zeit lang auch jemanden, der sich um uns gekümmert hat, mein Bruder und mich nach der Schule ein bisschen. Und da gab es immer Hashi mit Nudeln. Kannst du heute auch keinem erzählen.
Ich weiß nicht, was das ist, Hashi.
Das ist Hackfleischsoße, also wie eine Bolognese, nur halt ohne Tomate. Hashi mit Nudeln. Und das wurde auch mit so einem Maggi-Fix-Beutel gemacht bei der. Ja. Also heute, ne, räudig. Ich würde es wahrscheinlich, ich würde es lieben. Aber wenn es jemand, also wenn ich daneben wäre, ich bin ja ein Snob, was Essen angeht, wäre ich so, how dare you. Aber Gott, habe ich das geliebt.
Natürlich habe ich
so verkochte Salzkartoffeln, Hashi und so einen süßen, komischen, milchigen Salat da drauf.
Hammer.
Lieb's.
Mein Papa war nur streng am Essenstisch. Und das bin ich heute, ne? Ich habe ganz, ganz viel von ihm. So mit einem krummen Rücken da sitzen, hat er mir eine Gabel in den Rücken gerammt und der war ja total lieb. Ich wurde nie geschlagen. Nie.
Okay.
Ja. Und ich meine, die sind oldschool.
Ja. Ne?
Ich weiß genau, die haben ein paar gekriegt. 100 pro. Also das Schlimmste, was er sagen konnte, ist, geh in dein Zimmer, ich will dich heute nicht sehen.
Wow.
Nichts anderes habe ich gehört.
Wow.
Und ich war frech. Ja. Und das war schon krass, dass er da so. Der hatte eine Ruhe weg, ich weiß auch nicht. Der war ganz ein ruhiger Mann. Aber also, der hat das anders kompensiert.
Ja, der hat getrunken, ne? Ich hab das rausgelesen.
Hast du, ne? Habe ich nicht gesagt.
Nee, steht nicht drin, aber ja. Depression und Alk, habe ich gedacht.
Ja.
Ja, schade.
Ja.
Ja. Das Bullying in der Schule haben wir schon angerissen, da müssen wir jetzt nicht so schlimm drauf eingehen. Eine Sache hat mich aber fasziniert, weil ich die auch selber erlebt habe und weil ich glaube, Leute nicht verstehen können, was das mit einem macht als Kind. In der Öffentlichkeit auf die Fresse bekommen und es sind Erwachsene dabei und die Erwachsenen greifen nicht ein, um dich zu schützen, sondern tun so, als wäre nichts gewesen.
Ja. Gib dir noch eine Visitenkarte.
Riss damals bei mir. Genau, der hat dir noch die Visitenkarte.
Herr Anwalt.
Ja. Bei mir war das aber damals, das war auch das erste Mal, dass mir das passiert ist. Das war so ein Riss in meinem Kopf, dass ich echt dachte, how the fuck is this possible? Was denn?
Ich habe mir kommen die Tränchen, mein Papa.
Ach so, Entschuldigung.
Macht gar nichts. Aber du bist so aufmerksam, dass dir das aufgefallen ist.
Natürlich.
Krass.
Natürlich.
Hat noch keiner gesagt.
Oh. Ist das too much oder ist das?
Überhaupt nicht. Okay. Ich mag es ehrlich zu sein, ich wollte ihm nur nicht so sein Andenken schlecht machen.
Hast du gar nicht. Ich finde, du hast ihm ein ganz schönes Andenken gesetzt eigentlich.
Weil oftmals, ne? Weil die ruhigen und die leisen, die vergisst man ja oft im Leben. Hm. Oder die werden nicht so oft betitelt. Hm. Ne? Und ich rede ja viel, viel mehr über meine Mütter, obwohl er immer da war für mich.
Ich fand, du hast ihm ein sehr schönes Denkmal gesetzt, so mit dem Buch. Also ich habe ihn, ich war zwischendrin, war ich ein bisschen neidisch und habe gedacht, das ist ganz schön toll, jemanden zu haben, der dich so sieht.
Total. Also der hat auch gesagt, ich kann gut singen, obwohl ich gar nicht singen kann. Voll süß.
Ja.
Ja. Und ich danke dir, echt.
Hm.
Super,
ist okay?
Aufmerksam, super, alles
okay. Okay. Ja.
Das mit dem Wein kenne ich und ich kann immer weiterreden trotzdem. Weil ich will ja, I wanna bring something across.
Ja.
Wein gehört genauso dazu, wie wenn ich lache.
Ja. Ich habe Weine selten im Podcast, aber es passiert immer mal wieder. Mhm. Min Kai hatte mich kurz. Mhm. Da musste ich kurz doll schlucken.
Mhm, glaube ich.
Ja. Ja, but it happens. Ja. Mhm. Wo war ich? Ach ja. Das Schulhof. Erwachsene zugucken, wenn Kinder auf die Fresse bekommen,
ja,
und nicht eingreifen.
Was ist da los?
Honestly, das war das erste Mal, also ich hatte so ein paar Momente in der Jugend, mhm, wo ich so vom Glauben abgefallen bin, aber das war so ein Moment, wo ich so, bis dahin waren Erwachsene für mich immer Helfer.
Ja, ne? Heilig.
Also heilige Helfer, die wissen, was richtig ist, die haben die moralische Macht, die entscheiden, was gut ist und was falsch ist, und die werden mir immer helfen, wenn mir was Schlimmes passiert. Mhm. Und das dann zum ersten Mal, dass mir das passiert, dass da keiner eingreift und das dann auch verbunden zu wissen mit meiner Homosexualität, also zu wissen, ich krieg auf die Fresse.
Naja, die denken ja auch, das ist richtig.
Gay.
Die denken und auch, das ist richtig.
Genau.
Mal ehrlich
sein. Das war das, was bei mir hängen geblieben ist, dass ich dachte, alles klar, das duldet ihr, weil ich so bin.
Ja, natürlich.
Und das wird dir wahrscheinlich eh nicht gegangen sein.
Natürlich, ne, der hat das geduldet, weil ja, ich dachte, Mensch, okay, die Schwatte.
Soll sich dran gewöhnen.
Hat bestimmt, nee, die hat bestimmt irgendwas gemacht.
Oder das.
Ist ja die meiste Ausrede. Ne? Right. Die hat ja, das, was man nicht vergessen darf, ist einfach die Stigma.
Hm.
Die machen das ja nicht einfach so, die Kinder.
Hm.
Die haben bestimmt ihren Grund. Also die sieht nicht ohne aus.
Hm. Es waren noch zwei Mädchen. Also zwei Mädchen greifen doch nicht einfach so ein anderes Mädchen an.
Natürlich.
Da muss doch was passiert sein.
Natürlich nicht.
Ist klar.
Ist klar.
We love it.
Oder?
Love it.
Not hot.
Not at all. Scheine. Ich bin... Also ich weiß nicht, ob das jetzt too much ist.
Nein, ist
da
nicht
direkt
too much.
Hinzugehen.
Ist alles okay.
Dein 11. Geburtstag.
12. Jawohl.
12.
Jawohl.
Okay, dein 12. Geburtstag ist der nächste Moment, wo man liest und wirklich denkt, das kann, ich krieg Gänsehaut, es kann nicht passiert sein. Und natürlich ist es doch passiert. Natürlich weiß ich auch, dass es möglich ist in Deutschland. Aber das sind halt, das ist eine Geschichte, die denkt man passiert in Amerika, die passiert bei uns nicht. Hm. And it fucking did. And it still does. Ich meine, wir haben gerade, ne, auch wieder ein Gutachten gelesen, dass tatsächlich ein schwarzer Mensch in einer Polizeizelle verbrannt worden ist. So Fakten.
Klar. Ja. Aber bei uns ist es halt anders, weil wir sind ja auch ein Polizeistaat. Dementsprechend trauen wir uns auch nicht, was gegen die Polizei zu sagen. Right. Also als wären es keine Menschen. Wir dürfen aber nicht vergessen, es sind nur Menschen mit einem Outfit an.
Ja.
Gell? Ja. Ich kann morgen, kann ich in den Fundus gehen und kann mich so anziehen.
Ja.
Das macht mich jetzt nicht eine andere Nikita. Nee. Meine Gedanken sind die gleichen. Und wir sind natürlich auch, wir haben ja nicht diese Waffengewalt so, ne, dass wir öffentlich Dinge machen dürfen. Das heißt, wir als Volk, als deutsches Volk haben gelernt, Dinge unter den Teppich zu kehren. Mhm. Deswegen sagen, nennen wir das ja auch so. Diesen Spruch gibt's nicht einfach so. Das hat mein Vater mir erklärt. Der ist deutsch. Mhm. Der ist im Bunker groß geworden. Wir reden nicht über Dinge. Mhm. Wir tun sie.
Mhm.
Aber wir tun sie immer versteckt.
Mhm. Erzähl mir von dem Vorfall. Erzähl mir, was da passiert ist.
Ich hatte Geburtstag. Also, ist ja das Beste, wenn man Geburtstag hat, ne? Gerade wenn man jung ist und so, dass alle kümmern sich um einen, alle kommen. Und bei mir ist dann halt so, dass wir uns immer alle zusammen getroffen haben. Entweder die deutsche Familie ist nach England oder andersrum. Und diesmal waren wir dran. Heißt, also wir, meine ich, dass die englische Familie nach Deutschland gekommen ist und dieses Mal mit Oma, die nie nach Deutschland kommen wollte, weil sie einfach so Angst hat. Sie hat immer gewusst und gehört, also als Schwarze in Deutschland, was willst du da?
Ja.
Das geht nicht. Und meine Mama ist so eine Churchgänger, Oma ist eine Churchgängerin, Riesenhut immer auf, also im Alltag auch, ne? Also so richtig love. Krass.
Love.
Und
bunt? Alles bunt?
Ja, also immer lila, geil. Rot. Also mehr lila und rot. Das waren ihre Lieblingsfarben, auch mal blau, aber niemals schwarz.
Nice.
Das macht man nur auf der Beerdigung. Und ja, dann hat sich entschieden, okay, Nikita ist 12, die wohnt jetzt schon so lange da, die Familie muss ja so toll sein, guck mal, wie die sich kümmern. Die müssen gut sein, ne? Und das Interessante ist ja oft, was die Menschen so oft denken, ja, weil Schwarze sind auch rassistisch, aber es ist total anders, weil der Weiße hat immer diese Macht, diese letzte Macht über einen. Der Richter ist meistens weiß. Und die hat zwar Respekt vor Weißen und auch manchmal große Angst, das merke ich auch in England, aber in Deutschland war es halt so, dass sie dieses Nazi-Ding im Kopf hatte. Aber das hast du ja auch in England. Die Engländer waren ja auch böse. Ja, rein geschichtlich. Aber es ist anders. Ja. Deutschland macht Angst.
Ja, ja. Und ich meine, wir sind halt auch sehr gut dokumentiert. Wir sind in sehr vielen Filmen. Ja, Vicky.
Genau. Und die Angst war krass bei ihr.
Ist ja ständig präsent.
Ja, und die Angst habe ich gewusst und kannte die Angst auch. Weil normalerweise haben alle was verheimlicht von mir, aber die Angst habe ich gespürt. Und auf jeden Fall kommen wir dann in Köln, Bonn an, am Flughafen. Und dann hat meine Mama gesagt, oh, du musst den Kölner Dom sehen, zu meiner Oma. Und dann sind wir alle dahin und damals durfte man noch seinen Sack und Pack einsperren am Hauptbahnhof. Das weiß ich auch noch, weil ich musste das alles machen, weil ich die deutsche Sprache halt konnte und ich so, ich kenne mich gar nicht aus, so als 12-Jährige. Okay, mache ich. Und dann habe ich das gemacht, alles eingepackt und gesichert. Und dann, der Dom ist ja gleich am Hauptbahnhof. Und dann sind wir hochgegangen und es war voll schön, wirklich, ich war richtig stolz auch, weil ich kannte mich ja auch so ein bisschen.
Right.
Und dann bin ich
die deine Stadt.
So. Ein bisschen schon. Und ich war nie so in der Großstadt ganz allein, ohne meine deutsche Mama. Und jetzt war ich aber allein. Und dann habe ich gesagt, ja, und hier ist die Schildergasse und dann bin ich da lang. Und dann sind wir in den ersten Laden reingegangen, einen Riesenladen auf der rechten Seite, weiß ich noch genau. Und war rein und dann war rausgegangen. Und ich, also was mir schon aufgefallen ist, weil ich ja sonst so selten mit allen unterwegs war, dass alle nur geguckt haben. Also ich kam mir vor wie im Zoo und ich habe das als Kind auch oft gesagt und ich wusste ja nie, dass wir ausgestellt wurden oder so. Ich habe immer nur gesagt, I feel like in a zoo. In England hatte ich das nicht, aber in Deutschland hatte ich das. So, weil ich war noch nie so mit so vielen dunkelhäutigen Menschen unterwegs, sonst waren alle weiß um mich, also meinem Freundeskreis. Und dann kamen wir raus und dann war direkt auf so einem Platz, so 10 Meter weiter, nicht weit. Wir sind keine Minute gegangen, keine Minute, ne. Und dann kam ein Polizist auf dem Motorrad und hat meine Mutter angehalten, also uns, und hat, also ist vom Motorrad gesprungen und hat nach dem Ausweis gefragt. Und meine Mutter hat gesagt, why do you need a passport? Weil wir haben keine Personalausweise in England. Hat er gesagt, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Und meine Mutter hat gesagt, why do you need a passport? Und es ging Schlag auf Schlag. Da wurde die schon festgenommen.
Und brutal auch, richtig, ne?
Super brutal.
Ja.
Also, als wäre sie ein Mann. Als wäre sie ein Mann. Und dann schrie meine Oma. Und ich hab gar nicht geschrien. Ich hab nur so gedacht, was ist das, ne? Man weiß nicht. Man ist ja nur in dem Sein. Man kann ja nur zugucken. Als Kind kannst du so wenig machen. Und dann kamen viele Menschen, die Menschenmenge wurde immer mehr um uns. Es war eine richtige Traube. Oh Gott. Es gab auch Handys schon, also Menschen haben ihr Handy ausgeholt, das weiß ich 100%. Es war auch eine ganz nette Frau, die wollte uns schützen, die dann gefragt hat. Und ich habe auch gar nicht mehr Deutsch gesprochen. Ich habe einfach nur gar nichts gesagt. Und dann weiß ich nur, also es hat keine 5 Minuten gebraucht, dass ganz viele Polizisten da waren. Und auch 2 Polizistinnen, wo ich das Gefühl hatte, die würden uns helfen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat man das so gedacht. Und dann, die waren auch so aggressiv. Und haben meine Oma den Hut abgerissen. Und ja, es ist einfach krass. Weil ich habe dann auch gelernt und verstanden, dass wir nicht als gleich angesehen werden. Eigentlich habe ich das schon vorher gewusst, aber da wurde es mir klar. Und das Krasse ist, auch wenn ich so sage, die denken, wir kommen aus Afrika. Aber ich war noch nie in Afrika. Ich wusste auch nicht, was ich damit sagen will, aber ich wusste, die denken, ich komme aus Afrika, ich kann die Sprache nicht. Aber ich konnte ja Englisch. Aber auch das hat gar keinen interessiert, weil viele konnten gar kein Englisch von den Polizisten. Das war auch so interessant, die konnten gar kein Englisch. Und dann mein Kopf wurde genommen und dann wurde ich so runtergepresst ins Auto, also richtig aggressiv. Und wir waren ja viele Kinder mein großerer Bruder, der ist ja 6 Jahre älter. 6 Jahre älter heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, um Gottes Willen. Der war 18. Ja. Und der hat auch so einen Schlips getragen, das weiß ich noch, weil es war mein Geburtstag, wir waren mal ganz aufgepimpt. Und der ganz Kleine war 3 und meine Omi, meine Tante und meine Mutter. Also alles Frauen, ne? Alles Frauen. Und das war schon krass und dann wusste ich nicht, wohin fahren die uns. Und ich dachte, die bringen uns um, wenn ich ehrlich bin. Und dann kamen wir in diese Station und wir wurden so 3-3 aufgeteilt. Und die haben auch alle keine Türen, wenn du da in diesem Verhörungsraum sitzt, nenne ich jetzt einfach mal so. Alles aus Holz, alles total oldschool, so Ossi-mäßig eingerichtet, so ganz wenig, minimalistisch und alt. Und kalt. Und keine Tür. Das heißt, du kannst immer rausgucken und dann wurden wir nach und nach vorgeführt, also Fotos wurden gemacht von den Kindern als erstes. Also ich habe so Verbrecherfoto gemacht und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich gelacht habe auf dem Bild. Und die haben gesagt, nicht lachen. Und ich habe trotzdem gelacht.
Ja, Übersprungshandlung so.
Ich weiß nicht, ja. Ganz komisch, das frage ich mich auch. Warum habe ich gelacht? Ich hatte so Angst.
Ja.
Aber ich wollte gefallen. Ich wollte nicht, dass sie mich nicht mögen.
Katzen machen das, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in Gefahr, dass sie so ein beruhigendes Schnurren machen, um dich zu beruhigen und so zu tun, als wäre alles super.
Ich habe auf jeden Fall
gelacht. Ich versuche die Situation zu befrieden, indem ich so tue, als wäre alles ganz toll.
Ja, und ich habe das im Fernsehen jetzt nicht gesagt oder im Buch. Da hat er gesagt, wir brauchen dein Negerlachen nicht. Und ich dachte nur so, oh, was hat er gesagt? Und ich habe trotzdem gelacht. Und ich musste irgendwas in der Hand halten, das weiß ich auch noch. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich kann mich nicht erinnern. Und dann wurde ich wieder zurückgebracht und meine Mutter war am Durchdrehen.
Of course.
Weil die hat uns ja hingebracht. Kein Mann, kein nix. Ja, und dann ging es los mit meiner Oma. Und dann war es so vorbei für meine Mutter. Weil die haben die auf den Boden gedrückt. Nur Omi. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ich muss reden. Und habe gesagt, ich bekomme einen Anruf. Einen Anruf bekommt man, habe ich gesagt. Und ich weiß nicht, woher ich das weiß mit dem Anruf. Ich denke aus einem Film oder so. Und dann waren die schockiert. Die haben alle miteinander gesprochen, durcheinander.
Weil denen jetzt klar geworden ist, dass du sie die ganze Zeit verstanden
ich
hast.
Ich habe alles auch, ne? Verstanden. Ich kann alles protokollieren.
Ja. Isi, hast du noch mal ein Taschentuch?
Oh ja, da.
Achso, da.
Danke.
Danke.
Alles kann ich protokollieren. Und ich habe diesen Anruf auch bekommen. Und meine Mutter, meine Tante, die waren dann gar nicht mehr irgendwo, wo ich sie hören konnte. Ich konnte die nur wettern hören. Also richtig so Schweine, German Police, Deutschland, Nazis. Das konnte ich hören von ganz, ganz weit weg. Und das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich dachte, warum höre ich die so verdumpft? Wo sind die? Weil vorher waren die neben mir. Und dadurch, dass meine Mutter sich gewehrt hat und gesagt hat, so nicht mit uns, ich gehe hier nicht, ihr könnt uns nicht hier jetzt umbringen, ohne dass ich hier irgendwie noch Gas gebe. Und ohne, dass meine Kinder mitbekommen, dass ich Gas gebe. Weil das ist ja ansteckend. Wenn meine Mutter was macht, dann weiß ich als Kind, dass die dürfen das nicht.
Ja.
Und das hat meine Mutter mir damit auch signalisiert, dass ich jetzt was machen muss. Tatsächlich. Und ich war ja nicht mit mir im Raum. Die haben ja dafür gesorgt, dass ich mit meiner Oma bin und mit meinem ganz kleinen Neffen. Und mein Bruder tatsächlich. Und ich weiß noch, stimmt, mein Bruder musste auf Toilette, der Älteste. Und dann sind da so 5 Leute mitgegangen. Da hatte ich so eine Angst um meinen Bruder. Weil es waren große, starke Männer. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Und dann habe ich auch gesagt, ich muss auf Toilette, weil ich gucken wollte, wo der ist. Das weiß ich auch noch. Stimmt, ich bin auf Toilette gegangen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Buch ist. Ich glaube nicht.
Nee.
Fällt mir so ein. Da. Manchmal kommen auch ganz viele Sachen wieder zu einem. Das ist so. Ja, und dann habe ich meinen Papa angerufen und hat gesagt, wo bist du, Kind? Wo bist du? Und er hat gesagt, ich bin auf der Polizeiwache. Dann gesagt, um Gottes Willen, hat er gesagt, wo? Und ich weiß auch nicht, wie er die Adresse rausgefunden hat. Ich weiß, dass ich die Straße nicht wusste, das weiß ich 100%, weil ich kannte mich ja nicht aus, ich bin 12. Und auf irgendwann, die haben uns rausgetan, mit Koffer, mit ein paar Koffern, Oma, mein Bruder und meinen kleinen Neffen. Und die 2 Frauen waren nicht dabei, die Erwachsenen. Und wir standen da. Und hab gewartet, mein Papa kommt mit dem Käfer. Und der kam wirklich irgendwann. Und Wermskirchen, oh Gott, jetzt habe ich gesagt, egal. Wermskirchen, da wo ich herkomme, habe ich ja schon oft gesagt, ist so ja, 50 Minuten von uns entfernt, wenn du in Köln, wenn du noch suchen musst, wo es ist, noch vielleicht länger. Und dann hat er uns nach Hause gebracht. Und es war so eine Ruhe.
Und die zwei Frauen waren nach wie vor
nicht. Meine Tante und meine Mutter waren nicht da. Die kamen am nächsten Tag. Nicht zu vergessen, mein Geburtstag war gelaufen. Mhm. Sowieso. Die kamen am nächsten Tag und ich habe noch nie so einen Geruch gehabt in der Nase. Und ich weiß, wie meine Mutter mich angeguckt hat und in den Arm genommen hat, gesagt, alles ist gut, everything is fine. Das sagt sie eh immer. Bis heute, wenn ich anrufe, everything is fine.
Was war das für ein Geruch, beschreibt das? Was war das?
Nach Fisch. Nach so als wäre es auf dem Fischmarkt. Ich kenne das nur aus England, gibt es so Fischmärkte. Mhm. Nach Fisch hat es gerochen. Und wahrscheinlich auch, ja, auch Urin.
Okay, das heißt, wir können nur davon ausgehen, was in dieser Nacht passiert ist. Sie redet wahrscheinlich nicht drüber. Mhm. Was vermutest du?
Du wirst angepisst.
Angepisst von den Bullen. Wow.
Normalerweise, wenn man Angst hat, wird man ja unterwürfig sehr schnell, weil man will den anderen sagen, ich mache eh alles, was du willst. Meine Mutter ist genau das Gegenteil. Die wird nicht unterwürfig. Die sagt, was du bist. Die sieht dich und die sagt, was du bist, um ihren Stolz zu behalten in dem Moment. Und sagen, du kannst machen, was du willst, aber ich werde dir nicht sagen, ich mache das, was du willst. Und ich werde auch nicht, ich werde dir nicht die Füßchen küssen. So, und in dem Buch, weil meine Mutter wurde ja angerufen von Tembi und ich habe gesagt, ja, du kriegst einen Anruf und dann musst du erzählen und sie so, no, no, no. Ich so, but Mom, I'm writing a book and das ist ja auch meine Wahrheit, ich brauche dich da jetzt schon.
Ja.
Yeah, but I'm not saying everything, I'm saying what I want to say. Ich so, ja, das ist mir schon bewusst, das war schon ein ganzes Leben lang so. Aber but maybe you can, und dann kamen so Sachen, dass sie gesagt hat, da wusste sie, dass sie mich wirklich alleine lassen kann. Sie wusste, die Nikita steht gerade für sich. Weil ich ja das Zepter in die Hand genommen habe, gesagt, ich kriege einen Anruf, ich mache das. Kam, das ist der Nachname meiner Familie. Und piep. Dann wollte meine deutsche Familie ja auch meine Mama und meine Tante rausbekommen. Und dann hieß es aber nur, dass wir 1.000 Euro zahlen müssen. Und dann haben die 1.000 Euro pro Person bezahlt, also 2.000 Euro und du kannst nur 1.000 Euro abholen. Das heißt, an einem Tag, am 14. August, an meinem Geburtstag, wurden 1.000 Euro abgehoben von meiner Familie und am nächsten Tag die anderen 1.000, dann, sonst hätten wir beide nicht rausbekommen. Und man muss sich vorstellen, dass ich habe jetzt meine Mutter darum gebeten, ich habe das nicht zeitnah gemacht mit dem Buch, aber ich wusste, wir hatten ein Interview, meine Mutter war beim ZDF und WDR, um darüber zu sprechen und sie haben mich gefragt, ob ich dabei sein will und ich habe gesagt, nein. Weil ich wusste, sonst sehen das die anderen in meiner Schule und ich wollte das nicht. Also aber als Opfer gesehen werden will man nie.
Nee.
Das vergessen die Leute mal.
Ja. Ja. Aber die hat richtig, also die hat sich auch nicht kleinkriegen lassen, ne? Also vorher schon nicht, aber auch da nicht. Sie ist so richtig.
Ja, aber hat nichts gebracht. Das finde ich so krass. Und ich möchte jetzt die sein, die das nochmal antreibt.
Nice.
Ja, also das kam aber erst nach dem Buch, dass ich gemerkt habe, hä? Da ist ja gar nichts passiert, Mama, ne? So, ja, alle hatten erstmal, waren alle dabei und wo das Fernsehen da war, der Anwalt hat gesagt, so geht das nicht, das ist unmöglich, ba. Und wo die Anhörung war, hieß es, sind sie auch abgesprungen alle.
Ja.
Weil es ja gegen die Polizei ging.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Amnesty International.
Ja, ja.
Das muss man sich mal vorstellen.
Also ich meine, wir haben Gutachten hier jetzt liegen, dass ein schwarzer Mensch in der Zelle von der Polizei verbrannt worden ist.
Richtig.
Nothing happens.
Nichts passiert, weil wir sind es nicht wert. Und deswegen gibt's ja Black Lives Matter, weil wir wissen, unser Leben wird anders gehandhabt als das Leben von einer weißen Person. Ich habe noch nie gehört, oh, ne, weil Schwarz ist gekidnappt worden, weiß ich gar nichts von. Ich
wollte gerade sagen, die
weiße doch gar nicht.
Die gekidnappt worden ist. Ich meine, ne, traurige Geschichte, tut mir wahnsinnig leid für sie.
Aber passiert das mit einem Native?
Nee.
Die werden andauernd gekidnappt.
So, wie viele Black Trans People,
oh mein Gott,
geschlachtet werden in Amerika und alle Gott.
Und wirklich geschlachtet werden. Ja. Und genau deswegen wissen ja auch Menschen, die diese Intentionen haben, dass sie es machen können, weil es passiert nicht viel.
Ja, true.
Ja, und dann sagt der Otto Normalverbraucher, und das meine ich ja, wenn wir wenn Menschen denken, sie spielen keine Rolle, weil ich sehe keine Hautfarbe. Ich finde das total unfair, wenn Menschen so sind, weil ich bin nicht so. Okay, jetzt fühlst du dich besser und kannst dein Schnitzel essen. Aber ganz kurz, du gehörst doch zum System.
Ja.
Und wenn du zum System gehörst und sagst, ich erziehe meine Kinder anders, wie tust du es denn genau?
Ja.
Wie tust du es denn genau? Indem, dass du sagst, ich mag das nicht, ich bin anders, reicht nicht. Aktiv. Wir müssen aktiv was tun.
Also gerade als weißer Mensch, und das sage ich aus Erfahrung, und die Leute zucken immer zusammen, wenn ich das sage, aber ich hab Teile von mir, die sind zutiefst rassistisch.
Eben.
Ich bin in diesem System groß geworden, ich habe diese Messages überall aufgesogen. Mitbekommen. Und ich beobachte, und das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist, als weißer Mensch, der so privilegiert ist, wie ich es bin, sich ständig auch selber zu kontrollieren und einfach.
Aber das haben ja auch andere Menschen.
Denken zuhören und
nicht
zu
nur
gucken,
Schwarze.
Warum reagiere ich jetzt gerade so? Warum habe ich diese und jenes Ressentiment? Wo kommt das her? Ah, hi. So.
Ja. Aber
und
das haben ja nicht nur weiße
Menschen. Dann kann man sich anders verhalten. Ja. Aber dieses I don't see color ist, ich stecke den Kopf in den Sand, ich habe das Problem nicht. Und ich habe damit nichts zu tun, deswegen muss ich auch gar nichts verändern. Und das ist natürlich einfach Bullshit.
Ja. So. Und das hat man ja nicht nur, also ich habe ein ganz schönes Beispiel. Wir lernen alle, irgendeine Kultur nicht ernst zu nehmen. Ja. Alle, jeder. Die sind so, weil die so sind. Und die sind so, weil die so sind. Ja. Guck mal, die mögen wir nicht. Ja, das ist ja das Ding. Die im Glashaus, die sagen dann, oh, die mag ich auch gar nicht. Die sind die Schlimmsten.
Es ist ja Colorism an sich schon, aber klar geht's auch.
Colorism habe ich extrem. Das Gefühl, also ich kenne das nur, tatsächlich bin ich, egal wie erfolgreich ich werde oder bin. Ich bin immer ein Außenseiter. Ich habe mich schon immer so gefühlt. Und es geht auch nicht unbedingt weg. Ja. Und es ist auch keine Einbildung, weil ich bin ja jetzt 41 und ich sehe es ja auch heute noch.
You can actually trust your own experience.
I can trust myself. Ich weiß es. Mhm. Da kann ja die Leute erzählen, was sie wollen. Mhm. Ich sehe es ja. Ne? Also da geht es auch darum, wo wirst du eingeladen und wo nicht, obwohl du zu den Top 20, 30, 50 gehörst. Mhm. Ne? Also, wir machen uns nichts vor. Oder meine Mutter, die jetzt schon 83 ist, aber es keine Ausrede ist, die dann, mein Bruder verliebt sich in jemanden, die ist Rumänin, groß, blond und weiß, und meine Mutter möchte nicht mit ihr sprechen. Mhm. Woran liegt das, dass meine Mutter nicht mit ihr sprechen will? Mhm. Weil sie wusste, dass sie Rumänin ist. Was ist das denn? Mhm. Rassistisch. Ganz einfach. Hm. Was soll das denn sonst sein? Meine Mutter denkt, das arme Kind wird beklaut. Hm. Die nimmt dir gleich noch was weg. Hm. Ihr Sohn. Sag ich, was soll die denn klauen? Das Herz? Das passiert allen möglichen Menschen. Hm. Ne? Will sie aber gar nicht hören. Die sagt, nee, wartet alle ab. Wartet ab, ist die Ausrede. Da passiert noch, da kommt noch ein ganz große Wunder kommt jetzt noch.
You just wait and see.
Wow.
Ja.
Wow. Ja, aber wenn möchte ich mit meinem Bruder sprechen über meine Probleme? Und da legt er auf.
What?
Kein Kontakt. Black Lives Matter. Kein Kontakt. Ende aus, Mickey Mouse. Da wird er aufgelegt.
Dein Bruder? Mhm. Bei dir?
Mein deutscher Bruder. Mhm.
Ah.
Gleich mit meinen Geschwistern, mit den anderen Mädels. Die vorher Bob Marley, Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Rights gesungen haben, schreien in den Hörer, ich bin doch kein Nazi. Und sag ich, ja, wie meinst du das immer? Das ist aber nicht dein Ernst, dass du das gerade sagst. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, dass du gerade sagst, du bist kein Nazi. Warte mal ganz kurz. Hä? Du sagst gerade den Spruch? Weißt du, was man das nennt in Amerika? Du bist eine Karen. Was ist eine Karen? Die wussten natürlich nicht, was ich meine. Aber es ist so krass. Alle warten auf meinen Anruf, dass ich mich entschuldige. Die sitzen da zusammen und sagen, sie hat Identitätsprobleme. Das Kind hat nur das Beste bekommen.
Hm. Undankbar, wahrscheinlich bist du undankbar.
Nee, ich bin 190% undankbar, weil meine Mutter ruft mich nicht an. Hm. Keiner von denen. Hm. Und dann ist mir erst klar geworden, wie krass, ich entschuldige mich immer. Das mache ich auch im Alltag. Hm. Ich sage bestimmt 30 Mal mehr Danke als jeder andere.
Sure. Sure, kenn ich von Barbara.
Ja, bei ihr ist es krass, mit ihr habe ich viel geredet. Ja. Und die hat gesagt, krass, Niki. Du bist 100-mal outspoken da als ich. Du sagst Sachen, die sage ich nicht. Mhm. Aber ich denke sie. Weil es eine andere Zeit war, konnte sie sich nicht so verhalten wie ich. Und es ist so krass. also dass meine Familie das jetzt mit mir tut, das war ja letzte, deswegen musste ich auch ein Buch schreiben, weil ich kann ja nicht mehr mit meiner Familie reden.
Das heißt, es besteht jetzt tatsächlich eine Zäsur, ein Riss in eurer Familie, weil du gewagt hast, den Mund aufzumachen und zu sagen, da und da und da habt ihr, guckt ihr nicht richtig hin.
Naja, es war, eigentlich kam es ja daher, dass ich das gar nicht so gesagt habe, sondern ich habe angerufen und mir ging es halt so schlecht. Ich konnte nicht so essen, ich konnte kaum schlafen. Die Black Lives Matter hat so ganz viele Sachen bei mir hochgeholt, was mir alles passiert ist und warum hört keiner zu. Und jetzt geht die ganze Welt auf die Straße. Krass, ich habe recht. Und dann habe ich gedacht, warum ruft mich denn eigentlich gar keiner an von meiner Familie jetzt gerade? Guck mal, was hier los ist auf der ganzen Welt. Aber bei denen war das ja gar nicht los. Black Lives Matter ist ja nur so eine Kulterscheinung.
Right.
Ist ja nur mal kurz, ne? Und dann habe ich halt alle angerufen, meine Geschwister und meine Mama. Ja, wie geht's? Ja, Kind, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Hier Black Lives Matter und so. Ach. Jetzt musst du dich da aber auch nicht reinsteigern, ne? Kind.
Also die Fortsetzung.
Die geht es doch gut, guck mal, was du machst.
Die Fortsetzung von dem, was sie dir als kleines Mädchen gesagt hat.
Die Fortsetzung von dem, was Fremde mir sogar unterm Bild schreiben.
Right.
So. Geh doch zurück in dein Land. Hä? Du bist doch erfolgreich, gerade du meckerst. Das ist das gleiche, was Fremde schreiben. Die ging es doch immer gut. Du warst so ein lebensfrohes Kind.
Ja, also ich habe mich auch von meiner Mutter getrennt, richtig. Also das ist hoffentlich bei euch jetzt noch nicht der Fall, aber ich habe den Schlussstrich komplett gezogen. Und das versteht kein Mensch. Also ne, nicht mit der Mutter, die jetzt aber doch, sie wird doch alt und sie braucht dich doch. Und
natürlich, weil man ja auch…
Das macht man nicht.
Das macht man nicht und tatsächlich ist ja auch so, dass man dann denkt, ist mein Ego zu groß und ich bereue es, wenn sie nicht da ist.
Ist eine Angst, mit der ich hinterher aufwache. Ne? Was ist, wenn da wirklich mal was passiert und dann ist sie nicht mehr da?
Natürlich, so. Ich auch.
Welche Vorwürfe werde ich mir machen? Aber… um mir selbst gerecht zu werden und bei meiner Wahrheit zu bleiben und auch bei meinem Selbstwert zu bleiben und den zu schätzen.
Kann man den Selbstwert behalten und trotzdem
I can't. Also weil sie weigert sich ja, bestimmte Dinge anzuerkennen, die passiert sind.
Genau, bei mir genauso.
Das einfach zuzugeben, obwohl es, also schwarz auf weiß ist alles da.
Punkt.
Sie müsste es nur zugeben und dann hätten wir eine Ebene, auf der wir irgendwie kommunizieren können, genau. Was auch immer, wie auch immer das aussehen würde.
Genau.
Aber weil sie sich weigert, das zu tun, kann ich.
Ist ja bei mir genauso. Ich bin ja wieder dahin gefahren und habe gesagt, komm, wir gehen zur Goldenen Hochzeit, tun so, als wäre alles Köfte. Und, ne? Ist ja wahr. So,
als wäre alles Köfte.
Als wäre alles Köfte und dann kam wieder das Drama.
Right.
Weil ich soll ja einfach Klappe halten und süß sein, wie ich mal früher war.
Du hast einen Satz gesagt, den deine Mutter dir, glaube ich, immer wieder gesagt hat, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den immens wichtig auch finde, dass auch Weißdeutschland sich darüber klar wird, wie es ist, für eine Minderheit und immer als einziges Mitglied einer Minderheit in einer anderen Gesellschaft wahrgenommen zu werden, nämlich du darfst dir keine Fehler erlauben, du musst härter arbeiten als die anderen, weil wenn du einen Fehler machst, fällt es auf uns alle zurück.
Wird dir auch lange nachgetragen. Wird dir auch sehr lange
nachgetragen. Und du stehst für alle stellvertretend quasi.
Ist aber ja wie bei den Türken.
Wenn du es richtig machst, wenn du es richtig machst, wenn du Erfolg hast, wird es für den nächsten Menschen leichter, der so ist wie dich.
Viel leichter.
Ja. Mhm. Und das finde ich enorm wichtig auch. Und da finde ich, also habe ich vor deiner Mutter auf den Hut gezogen beim Lesen, dass ich dachte, die hat dich schon ausgestattet mit vielen wichtigen Denkansätzen, mit viel Stolz, mit viel Rückgrat. Und auch immer mit diesem Send them home with homework. Gib den Leuten was zum drüber nachdenken. Mhm. Don't back down.
Das war ich auch
immer. Mach dich nicht klein, stell dich nicht in die letzte Reihe. Schultern raus, Kopf nach oben.
Ja.
Und eine Ansage machen.
Ja.
Und das ist übrigens deine Geschichte. Und das solltest du auch wissen.
Meine Mutter hat immer gesagt, wenn jemand in der Schule, wo das so anfing mit dem N-Wort, hat gesagt, habe ich immer geweint. Dann hat sie, die hat mich nicht in den Arm genommen. Und gesagt, du Arme. Die hatte richtige Schmerzen. Die hat auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Aber die wusste, was bringt mir das? Was bringt meinem Kind das jetzt, wenn ich jetzt hier noch Schokolade bringe? Also, dann fühlt sie sich kurz wohl. Die hat mir den die Ansagen gemacht. Die sagt, if somebody calls you nigger, you slap them. Give them one big slap.
Ja.
Damit sie nur einen Ansatz wissen, wie es wehtut.
Ja.
Und ich so, ich kann okay, jetzt einfach mal. Sie so, but they said nigger. If somebody calls you that, dann gehört sich das, dass du denen eine klatscht.
Send them home with bruises in that case. Ja, here for it.
Und es hat ewig gedauert, bis ich mich das getraut habe. Ewig. Also ich habe mich so fertig machen lassen. Alles in der Schule ist passiert, was man sich nicht nur vorstellen kann. Und das hätte ich auch nie meinen deutschen Eltern erzählt, weil es mir, ich wusste ja, dass sie mich so lieben und alles versuchen und ich kann den, also Kinder sind so krass sensibel, die machen so viel mit sich selbst aus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich krass, wie die auch auf ihre Eltern achten.
Ja.
Das ist krass.
Unter Inkaufnahme, ne, dass man selber
total
vor die Hunde geht.
Ja, aber das merkt man ja gar nicht. Das, nee. Man denkt nur, oh, das kann ich meinen Eltern nicht erzählen. Das ist die Schlussfolgerung. Es, die sind so weich und so lieb. Oder sagen wir mal, wenn Eltern streiten sehr viel, das war bei meinen Eltern so, die, also meine deutschen Eltern, sie haben ja viel gestritten, dann noch eine Last zu sein. Nee, das geht nicht. Und das ist wirklich interessant, dass ich immer ganz viele Sachen auch gemacht habe für meinen Papa, so wie er sich auch um mich, er hat mir so viel Liebe gegeben. Also habe ich auch auf ihn aufgepasst, ganz klar. Ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, um ihn zu schützen.
Wir haben über so viele Sachen noch nicht gesprochen, über die ich super gerne mit dir reden will, aber die Zeit läuft uns so ein bisschen davon. Wir kommen zu dem, ja, zu dem großen Thema. Du hast im Buch, und das ist, glaube ich, für mich, also klar, über den Rassismus zu schreiben, und da legst du in Deutsch, bei deutschen weißen Lesern auf jeden Fall einen Finger in die Wunde. Aber da verstehe ich die Notwendigkeit für dich, darüber zu schreiben, über den Missbrauch und die Missbrauchsbeziehung zu schreiben, das, davor ziehe ich wirklich den Hut vor dir, weil ich halt auch, das habe ich im Intro ja schon gesagt, dieses, ich weiß, dass dich viele Leute als die heitere, leichte, fröhliche Nikita wahrnehmen, und da jetzt diese zweite Ebene reinzubringen, bewusst, und zu sagen, guck mal hier, das ist mir aber auch passiert und das trage ich auch mit mir rum, finde ich irrsinnig mutig. Du nennst den im Buch Anton, ich habe meinen tatsächlich in meinem Buch auch Anton genannt.
Nein.
Ich weiß nicht, doch, I'm not kidding. Seriously? Ja.
Is that crazy?
Ja.
It's What? Insane.
Ja, ja.
Für alle, damit die nur wissen, my working wife sitzt immer hinter mir, ne?
Ja.
Damit ich mich nicht so
ganz schüttelt den Kopf.
Anton, das ist er.
Ja. Ja. Ich brauche den Namen, der unverfänglich ist.
Und genau.
Für verschiedene Nationalitäten gelten könnte, und dann habe ich den genommen.
Habe ich auch. Krass, genau deswegen.
Ja, man will sich ja nicht verklagen lassen von dem Arsch.
Richtig.
Ja, that's the thing. Und den hast du kennengelernt, glaube ich, beim Arbeiten, beim Feiern. Beim Feiern.
Club. Mhm.
Und das fing relativ normal an, als relativ normale Beziehung. Und plötzlich shiftete das und wurde anders. Und er hat dann auch irgendwann aufgehört, sich zu verstellen.
Ja, total. Mhm. Ich hatte ja schon eine Wohnung. Ich hatte schon eine Wohnung vom Leistungssport bekommen. Mhm. Also heißt, ich war alleine in dieser Wohnung. Die war wunderschön. Wir waren alleine in dieser Wohnung. Na, und was ich schon gemerkt habe, ist, dass er sich nicht binden wollte. Mhm. Der wollte mich gern sehen, aber ich wollte ja eine Beziehung. Ich wollte ihn meinen Freund nennen, und ich habe auch voll drauf bestanden. Ich wusste gar nicht, was er sonst meint, weil ich nicht wusste, dass er vielleicht andere Frauen hat. Da, so weit habe ich noch nicht gedacht. Ich war so jung, dass ich jetzt nicht dachte, der hat irgendwie 5, 6 Frauen oder sowas. So kam ich gar nicht drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ein Freund, du bist ja mein Freund. Na, Händchen halten mag ich nicht. Das war so ein Ding, was habe ich nie vergessen, dass er das gesagt hat. Und immer, wenn wir aus der S-Bahn ausgestiegen sind und in meinem Dorf waren, ich bin ja weggezogen, war aber auch ein bisschen dörflich, hat er meine Hand genommen, wo keiner war. Und weißt du, da, wo viele Menschen sind, in meiner Hand nicht, aber wenn, so. Und irgendwann war es dann so, dass wir Streit hatten, und dann hat er gesagt, wo bist du? Und ich war immer schon ein bisschen frech und keck, und dann war ich so in der Bahn und hab gesagt, das geht dich gar nichts an, wo ich bin. Ich mach mein Ding jetzt, hab ich gesagt. Und komischerweise, ich wusste, dass ich an seinem Haus vorbeifahre, also da, wo die Station von ihm bald kommt. Und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich sagt die nicht die Haltestelle, wo ich jetzt bin. Hab ich noch in meinem Kopf gedacht, wo ich das gesagt habe. Ganz komisch. Und dann hat die Station auch noch gesagt, wo wir sind. Und ich denke, ja, lecko mio. Und dann denke ich, nein. Aber ich wurde nie von ihm irgendwie komisch angefasst. Gar nichts. Also eigentlich hätte ich gar keine Angst haben müssen, aber er war so forsch. Er war so anders am Telefon. Und dann hat gesagt, ich mach mein Ding, ich fahre jetzt, es geht gar nichts an, wo ich bin. Und dann habe ich gedacht, wo seine Haltestelle kam, das waren noch 3 weitere, weiß ich genau, dachte ich, guck mal raus, nicht, dass er da ist.
Und er stand da.
Verschwitzt. Ich habe nur so die Schweißperlen gesehen und seine Augen immer, weil die Bahn fährt ja, und du guckst so, ne, ob da jemand ist, den du kennst. Und ich denk, oh, geh in diese, S-Bahn. Und da gibt's in der Mitte die erste Klasse, wo kein Mensch drin sitzt. Und dann bin ich zur ersten Klasse gehechtet, was total dumm war, weil da sitzt ja gar keiner. aber ich wusste mir sonst nicht zu helfen und habe da gesessen, so, du machst die Tür auf und ich habe direkt da gesessen, dass der gar nicht nach rechts guckt. Mhm. Und dann habe ich den da durchhechten sehen und ich denke, ich Idiot, weil meine Gedanken sind so stark. Habe ich gesagt, guck, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Und dann hat er sich umgedreht und mich gesehen. Und ich wusste gar nicht, was ich da denken soll. Ich habe ihn nur angeguckt und denke, oh no. Und dann kam der gehechtet, der war so schnell, weil eigentlich hat schon piep, piep, piep gemacht, die Türen gingen zu, hat mich genommen und rausgerissen. Und ich weiß nur, wie Leute schrien. Weil die gesehen haben, mit welcher Power und Aggressivität, der mich da raus... Hm. Und es war noch nie was vorher passiert. Wir waren schon ein Jahr zusammen. Hm. Und das war so das Schlimmste, also weil das das erste Mal war, dass er gesagt hat, geh geradeaus, hat er gesagt. Wir konnten gar nicht reden oder so. Ich wollte irgendwas sagen, kam gar nicht zu Wort. Geh geradeaus und er ging die ganze Zeit hinter mir her und der wusste selber nicht, wo wir hingehen. Ist mir dann aufgefallen. Ich dachte, wir gehen zu ihm nach Hause. Nur war dran vorbei. Und dann irgendwann waren wir auf dem Messegelände Köln, Köln-Deutz. Und er ging nur hinter mir her und hat mir immer auf den Kopf gehauen, hinten so Nackenschellen gegeben, mich geschubst von hinten, mich beleidigt. Wo wollte ich hin? Wollte ich zum anderen Mann? Ich war so, hä? Ich wollte zu einer Freundin. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ich hatte viele Kumpels, die auch seine Kumpels waren.
Aber es ist jetzt, also die Situation ist da, er hat dich körperlich aus dem Ding rausgezogen, ja. Er läuft hinter dir, haut dir immer wieder in den Kopf, das sind alles Sachen, die noch nie voll passiert sind. Mhm. But you go along with it. Du hattest schon in dir, du wusstest, ich sag
ich jetzt gedacht, besser nichts. Ich muss gucken, was passiert. Man ist so in der, man steht daneben.
Ja.
Man macht mit, aber mein Körper war nicht da.
Ja.
Ich war daneben und habe gedacht, wann kann ich weglaufen? Tatsächlich wollte ich wegsprinten, weil ich bin eine Sprinterin. Mhm. Komme aus dem Leistungssport, schnellste Frau Deutschland, natürlich will ich weglaufen. Das ist das Erste, was du denkst. Aber ich muss erstmal gucken, dass der runterkommt. Mhm. Weil so in seinem Zustand ist der so stark und so außer seinen Sinnen, ich habe ihn ja nicht wiedererkannt. Und irgendwann hat das er sich hingesetzt.
Glaube ich, ne? Ich glaube, man spürt einfach in dem Moment, okay.
Du hast keine Chance.
Ich habe sonst ein großes Maul, jetzt halte ich die Klappe.
Nee, du musst ruhig sein.
Und I'm not gonna trigger that. I'm
auf
not gonna poke
Fall.
The bear.
Auf gar keinen
weil
Fall.
Sonst,
auf
bye.
Gar keinen Fall. Und dann irgendwann waren wir dort ins Messer angekommen und dann saßen wir da. Er hat gesagt, ich soll mich setzen. Es war auch alles nur Befehlston. Kann ich auch gar nicht. Und dann saßen wir da und er kam immer weiter runter. Immer weiter runter. Und dann habe ich die Chance ergriffen und bin gesprintet. Bin losgelaufen, zuerst zu einer anderen Bahn. Direkt Köln-Deutz, weiß ich genau. Und er hinterher. Ich hatte aber Vorsprung, weil ich, glaube ich, seine Tasche genommen habe und die weggeworfen habe auch, dass er nach der in die andere Richtung muss. Und dann bin ich eingestiegen und bin zum Kumpel gefahren von uns, weil ich wusste nicht, wohin. Ich habe einfach reagiert. Mhm. Und dann ging's los. Das war dann der Startschuss zu dieser Beziehung.
Das ging dann wie lange?
5 Jahre.
Ab da 5 Jahre.
Mhm. Und vor kurzem bin ich ausgestiegen aus dem Flugzeug und mein Fahrer war ein Bekannter von mir, den ich wirklich richtig mag. Und der hat dann, haben wir auch kurz über Anton gesprochen, dann meinte er so, Rosenkrieg, hat er gesagt. Und ich gesagt, nee, es war kein Rosenkrieg, Schatz. Mhm. Und es ist interessant, wie Männer das dann so, also und das war interessant, weil genau das hatte ich ja das Gefühl, dass ich der Auslöser bin. Mhm. Ich bin schuld, weil ich bin ja so temperamentvoll.
You triggered it.
Ich war schuld. Ne? Mhm. Und es sind viele Sachen passiert, Nase gebrochen, also bis heute, wenn man so drauf, man spürt das richtig an der Nase, was passiert ist. Oder dass er das gemacht hat und gesagt hat, ja, dann musst du jetzt ins Krankenhaus und alleine bin ich ins Krankenhaus und er zu mir in die Wohnung und ich gebe auch meinen Schlüssel und gehe erst ins Krankenhaus und der Arzt fragt, hey, was passiert? Und ich sag, ja, irgendwo gegenlaufen. Man weiß auch nicht, dass der Arzt fragt. Ich wusste nicht, dass der Arzt das fragt. Sonst hätte ich mich vorbereitet. Man fällt einem nichts ein, ne? Man sagt wirklich dieses blöde, ich weiß nicht warum, dass man nicht sagt, ja, ich hatte Streit mit jemandem. Hätte ich auch sagen können. Aber man sagt wirklich, hingefallen.
Ja, andere zu schützen.
So blöd. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause und dann hat man ganz normal wieder Sex miteinander, als wäre gar nichts passiert. Obwohl man es gar nicht will und der Gegenüber weiß auch, dass man es nicht will. Mhm. Das finde ich so krass. Dein Gegenüber weiß genau, dass du es nicht willst. Mhm. Aber es wird alles einfach benutzt. Man ist auch nur ein Nutzwerk. Mhm. Weil der Mensch versteht, ah, die kann ich kontrollieren, also werde ich sie auch kontrollieren. Und es geht nur um Kontrolle, es hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber ich dachte wirklich, der liebt mich, weil ich war ja so verliebt. Ich dachte, ich bin ja so verliebt.
Du schreibst an einer Stelle im Buch, ich habe das so gelernt, echte Liebe ist besitzergreifend und übertrieben emotional. Also ne, dieses das sieht man ja oft in Filmen auch so, this is real love. Also wenn man sich nacheinander verzehrt, wenn man nicht, wenn der eine sterben muss und mit dem anderen oder so, ne, then that's real love. Das ist große Romanze, das ist Romeo und Julia irgendwie.
Toller Quatsch.
So. Ja, voll. Also ne, so healthy boundaries und so, das finde ich mittlerweile echt sexy.
Ja.
Und so aufeinander hören können und sagen können, okay, das ist mir jetzt zu viel, halt, hau mal ab, lass mich mal in Ruhe und so. Und
Respekt.
Ich muss mich auch nicht erklären.
Respekt.
Das ist jetzt gerade das, was ich brauche, ja?
Genau. Und es ist egal, ob jemand stark ist, weil ich war ja wirklich Leistungssportlerin. Ich hatte mein Ding alleine aufgebaut mit meinen Beinen, meinen Armen, meinem Kopf. Und ich hatte eine Wohnung, die war total schön, so jung, mit einer Wohnung. Das hat ja, also meistens ist es ja so, dass starke Menschen, schwache Menschen auch anziehen, weil sie brauchen diese Stärke ja von dieser Person, dieses Licht. Und das konnte ich ihm ja geben. Ja, wir hatten ja auch tolle Zeiten. Aber tatsächlich war ich nur mit ihm in der Wohnung. Also draußen oder so, weil er wollte ja gar nicht mit mir irgendwas groß unternehmen. Sondern es ging eigentlich nur darum, dass ich für Sex hinhalte. Dieses Naive fand er super. Dass ich einfach mich um ihn kümmere. Und dass er nur existiert und alles, was geteilt werden würde, fand er ganz schrecklich. Also jetzt mit mir teilen oder irgendwas. Und ich habe ja auch dann irgendwann immer Schluss gemacht. Es war ja wirklich so, dass man sich nicht vorstellen kann, was man so durchmacht als junges Mädchen. Dass man aufgeweckt wird in der Nacht, dass der was geträumt hat und dass man dann verprügelt wird in der Nacht. Ne? Und dass meine Kumpels, die seine Kumpels waren, nie für mich gerade gestanden haben und dass man trotzdem mit diesen Menschen befreundet ist, was ich heute zum Glück nicht mehr bin, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ich muss mich lösen. Dann sind die aber auch nach Berlin gezogen, diese Menschen, die ich eigentlich liebe. Und dann hat man wieder Kontakt und dann passiert irgendwas, wo man merkt, oh krass, ihr haltet ja nicht mal, ihr haltet noch nicht mal fürs Kleinste für mich zusammen. Also ihr eigentlich mögt ihr mich vielleicht auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ihr mich überhaupt anruft. Und dann habe ich wieder also mich gar nicht mehr bei den zwei Kumpels gemeldet, die beide in Berlin wohnen. Und dann haben sie sich jetzt auch nicht mehr gemeldet. Und die spielen auch eine große Rolle, weil die waren ja auch trotzdem mit ihm befreundet und einer mehr als der andere. Was aber auch noch passiert ist, es steht nicht in meinem Buch, war auch sehr krass. Ich bin nach Berlin gezogen und dann hat der mich auch in Ruhe gelassen, weil es war viel zu anstrengend. Ne? Also ich meine, jetzt lebt er in Berlin, kleine Anekdote. aber das Krasse war wirklich, dass ein Bekannter von uns, ist ein Bekannter von uns, sind wir zusammen ausgegangen, den fand ich total toll. Aber ich habe mich nie gewagt, das auszusprechen, dass ich ihn so toll finde. Der wurde dann von Anton verprügelt. Der hat ihn angesprochen auf einer Veranstaltung. Ich war nicht mehr in Köln. Also wir waren noch nicht mehr zusammen, ne? Muss man wissen, wir waren nicht mehr zusammen. Und der hat ihn dann gefragt, mal, war da was? Und irgendwie so. Und der so, nee. Mit Nikita? Nee. Papp, hat er einen Sitzen gehabt. Und dadurch, dass er geredet hat, hat er einen Kieferbruch. Also wurde ich angerufen und wieder als Schuldige dargestellt.
Ich wollte gerade sagen, du bist wieder schuld.
Ich war schuld. Von allen um uns herum war ich schuld. Und habe gesagt, ey, ich würde gerne ihn anrufen.
You are the troublemaker, nicht der Typ.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Und dann kommt er nach Berlin vor, weiß ich nicht, 4 Jahren. Und alle erzählen mir natürlich, dass er da ist, um mich zu warnen. Ja. Sag ich, ist kein Problem, weiß Bescheid. Und dann sind wir im Club. Und dann kommt er doch tatsächlich total selbstbewusst zu mir und sagt, hey, ganz ruhig. Hey, ich bin hier, ich lebe jetzt hier. Ich sag, hammer. Anton, ich weiß, dass du jetzt hier bist. Ich wurde vorgewarnt. Aber ganz ehrlich, das ist meine Stadt. Wag dich nicht, das mit einer anderen Frau zu machen. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Frauen mögen mich. Ich werde nicht still sein. Und wenn du mich siehst, dann gehst du auf die andere Straßenseite.
Genau das.
Das muss man sich mal vorstellen.
Genau das. Ich frage dich jetzt was und ich hoffe, du verstehst das nicht falsch. Ich bin ein großer Freund von Therapie.
Immer.
Und ich sage auch hier im Podcast, wir reden ganz viel über Therapie. Bei all dem, was dir passiert ist, bei allem, was du erlebt hast, gehst du zu einer Therapeutin, gehst du irgendwo hin? Und
ich habe es mal versucht, ne? Und ich breche immer wieder ab. Ich habe irgendwie es hört sich vielleicht auch super arrogant an, ist auch egal. Ich habe das Gefühl, ich kann mich besser heilen als jeder andere, der mich kurz kennenlernt. Weil es braucht so lange Zeit, dass die nicht so schockiert, also die sind ja selber so schockiert. Da denke ich mir, Mensch, ich bin ja voll die Last für die Person, ne? Also das ist auch mein Problem, dass ich mich immer als Last empfinde für jemand anders. Weil die sind ja auch schockiert.
Kenne ich gut, ich will mich immer nicht zumuten.
Aber ich will immer wieder neu anfangen, mhm, weil ich ja auch gerne mich mitteile und schon diese Last nicht meinen Freunden geben möchte, mhm, sondern jemand Fremden. Das, ich finde es schon wichtig, dass man es tut, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich bin auch super offen bei der Therapie, also ich versuche das nicht schön zu reden, mhm, weil das lernt man ja auch, ne, Sachen schön zu reden, mhm, das mache ich nicht mehr, sondern ich bin da so voll so bam, 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 bam und man will ja, dass man will eine Lösung finden, also ich bin, mhm, so, aber die Lösung ist nicht einfach so, die können dir nicht die Lösung so geben. Mhm. Aber ich bin so ein Typ, ich denke so, warum sagt mir jetzt hier nicht die Lösung?
Sag mir aber, wie ich das löse, sagst du jetzt A, B oder C? Ja,
A, B oder C.
Gelöst.
Ja, so, ne? Und da muss ich wirklich noch geduldiger werden. Ja. Ich habe diese Geduld nicht, weil ich weiß ja auch, dass das ein Tool ist, wo man Geld verdient. In meiner Welt, muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch, dass die einem natürlich schneller helfen könnten, aber der Staat und auch dieses Metier von helfen lassen soll halt einfach 10 Jahre dauern. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich fände es schöner, wenn sie wirklich das auch wirklich mehr mit dir besprechen würden und nicht nur aufschreiben und, sondern mehr reingehen würden und nicht nach einer Stunde, oh, time is over, also 5 Minuten können wir nicht so, überziehen, das ist nicht schwierig.
Ich, also mit 14 glaube ich das erste Mal, aber immer, wow, wieder in Abständen in Therapie, mhm, und das hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Also ich, ja? Es gibt Therapeuten, die lassen dich einfach damit sitzen, weil sie finden, das ist dann die alte Schule, ne, alte Analytiker, mhm, und so.
Hatte ich auch, ja.
Die lassen dich dann, die sagen ja gar nichts und du musst halt irgendwie alles machen, mhm, und das finde ich dann irgendwann auch sehr ermüdend, aber es gibt, also Therapie dauert einfach, ne? Also gerade, mhm, wenn du viele Traumata aufzuarbeiten hast und viele Sachen hast, die können nicht alles auf einmal aufmachen, mhm, weil dann klappst du zusammen.
Ja, vielleicht kannst, genau, du mir ja noch so einen Rat geben, wer gut ist.
Very, very,
weil tatsächlich, so, ja, wie du das auch so sagst, und also gerne. Also,
Schatz, ich habe wirklich, also du weißt, ich bin ein aufgewecktes Mädchen, ich bin nicht auf den Kopf, mhm, gefallen, ich kann mir viele Sachen auch selber zusammenreimen, mhm, aber ohne Therapeuten wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. So, ne? Also es ist, mir hat es wahnsinnig geholfen, gerade in den letzten Jahren, gerade auch in der Geschichte mit meiner Mutter und meiner Familie. Mir hat es wahnsinnig geholfen, mit jemand anderem reden zu können, der einen anderen Blickwinkel hat und mich dadurch leiten kann, alte Päckchen wieder rauszuholen und aufzumachen.
Ja, gucken, die Easy sagt mir das andauernd. Also ich sagte immer, Schatz, wäre schon besser. Dann denke ich mir immer so, ach, die guckt so, als wäre ich verrückt.
Nee, so, gar nicht verrückt, Babs, gar nicht verrückt. Aber du hast, also ne, ich erkenne halt so viel, was ich selber kenne, auch beim Lesen, wo ich denke, also natürlich ist es eine ganz andere Hausnummer.
Ja, aber trotzdem.
Ich erkenne vieles, wo ich denke, I know this feeling, mhm, und ich weiß, was mir geholfen hat, damit besser klarzukommen.
Oh, wow.
Und das war Therapie immer. Insofern, ich gebe dir gerne gleich ganz viele Adressen, ja, und Links, Dank, und so.
Nee, wirklich, vielen Dank. Also auch dieses, wenn du sagst, ja, ich wäre nicht da gewesen, ist immer so bei mir. Dann denke ich immer, krass, kenne ich. Aber ich sage das tatsächlich nicht, mhm, weil ich finde, man muss ja so dankbar sein fürs Leben.
Ja, yeah, but you have a right to make it better also.
Ja.
Du musst nicht nur funktionieren. Du schreibst an einer Stelle, schreibst du, Schwarze müssen immer stark sein. Ich habe dieses Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist mir gestern auf Twitter begegnet und ich will es dir kurz noch vorlesen,
bitte,
zum Abschluss.
Bitte.
I dream of never being called resilient again in my life. I'm exhausted by strength. I want support, I want softness, I want ease. I want to be amongst kin, not patted on the back for how well I take a hit or for how many. Und die Dame heißt Sandashe Brown, ist eine Regisseurin aus Amerika, eine Schwarze. Und das hat bei mir so resonated, ne, wo ich wirklich dachte so, ja, fuck, ich will nicht mehr dafür gelobt werden, dass ich das alles super weggesteckt habe und, mhm, dass ich immer noch da bin und so, hey. Mhm. Ne?
Genau das ist es ja, aber ich habe das Gefühl, nur deswegen ist man ja auch da, wo man ist.
Mhm.
Also irgendwie ist es ja was Gutes, aber es ist auch so eine krasse Last, ne? Es ist so, okay, wenn du jetzt zerbröckelst, wer will denn was von dir hören?
Schatz, du musst ja nicht zerbröckeln. Du kannst dir, ja, selber helfen, du kannst dir helfen lassen.
Gibt ja auch was in der Mitte, ne? Yes. Nicht nur schwarz und weiß, ja, und die Grauzone ist schwer
nur,
bei mir.
Einfach nur Zähne zusammenbeißen und funktionieren, funktioniert halt auf Dauer auch nicht für dich.
Hm. Das ist krass.
So. Und mit diesen großen Worten.
Danke. Die Stunde ist jetzt vorbei. 150 Euro bitte.
Nein, oh, Babs. Je. Aber ja, wir machen jetzt Schluss. Ich danke dir wahnsinnig, dass du da warst. Das war wunderschön.
Ja, also die Podcasts sind ja für mich ein bisschen Therapie.
Okay. Das hast du bei Mikai auch gesagt.
Nee, wirklich, war. Hab ich auch gesagt? Ja. Scheiße.
Hast du am Ende gesagt, so, hey, Therapie für dich nicht zahlen müssen. Thank you very much.
Da war ich auch so sauer. Da habe ich nicht mehr aufgehört zu reden. Dieses fertig. Also warte, ich habe ja noch was.
Moment.
Moment.
Ich bin ja noch nicht fertig.
Oh, Dankeschön.
Thank you, my love.
Ich schwitze total.
Hilfe. Echt? Ja. Ich habe die ganze Zeit, dir ist kalt, was hier so.
Ja, beides. Ich habe beides. ist es. Ich habe kalte Finger, aber ich schwitze. So richtig unangenehm. Nee, vielen Dank. Auch das irgendwie, ja, man fühlt sich so ein bisschen safe space bei dir. Das ist schön. Das ist irgendwie dann so, auch wenn du so sagst, geht's weiter? Und dann bin ich so, ja. Und ich hatte es nur im Buch einmal, dass es nicht weiterging. Mhm. Das war so krass. Da war ich so sauer, ich zu Mädels gesagt, so, und heute arbeitet ihr auch nicht, geht jetzt nach Hause? Wie mein Vater. Ich mache jetzt die Tür zu, ich will dich nicht sehen. Und dann stand die vor der Tür. Ich so, oh! Wollen die mit mir reden? Und haben uns in den Arm genommen und geheult. Ja, toll.
Ich hatte das wirklich auch. Ich habe ja auch ein paar Päckchen aufgemacht beim Schreiben und habe dann auch gemerkt, okay, gab es so ein paar Stellen, habe ich dann irgendwie einfach, habe ich alles liegen lassen, bin rausgegangen, habe irgendwie in Diarrhea aufs Ohr und bin irgendwie durch den Volkspark gelaufen und habe geheult und dann bin ich zurück und dann ging's weiter.
Das ist krass, so. Ne? Ich will dann mal alles beenden. Hm. Und auch so das Schlimmste, was man machen kann, ist, ihr arbeitet nicht. Das ist so die Peitsche. Geht zu Hause. Es gibt nichts mehr zu arbeiten. Ich bin nicht erhältlich. Krass. Und stand so vor der Tür, hat echt viel gebracht. Nee, ja,
du hast ein gutes Team.
Na, und wie? Echt. Shoutout an Izzy und Sarah.
Yes.
No, I love you both, wirklich jetzt. Working wife. Gestern wurde ich gefragt, seid ihr ein Paar? Ich so, nein, Working Wife. Hat mit der Arbeit zu tun.
Okay.
Danke.
Ich danke. Mm. Ja. So, ihr Süßen da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Ich packe alle Links in die Shownotes für die Dinge, über die wir gesprochen haben, für das Buch, für den Podcast mit Minkai und ganz viele andere Sachen noch. Und ihr folgt Nikita sowieso schon irgendwie, fuck that. Also ja.
Hört aber einfach zu, ihr braucht nicht liken.
Macht ihr das bitte noch. So.
Oh,
bis in 2 Wochen, ihr Süßen. Ich danke euch. Tschüss.